DAZN, DAZN, D-A-Z-N, ich weiß gar nicht, wie spricht man es aus? Also ich hab schon so viele verschiedene Aussprachen gehört.
Wahnsinn, ja.
Wie sprecht ihr es aus?
DAZN mittlerweile.
DAZN?
Ja.
Ich bin bei DAZN.
Ich sag DAZN.
Wie ist es wirklich?
Mein Schwiegervater ist sehr stolz darauf, dass er glaubt, es richtig auszusprechen und es sehr englisch aussprechen zu können.
Ja.
Der sagt immer DAZN.
DAZN,
ja, noch gar nicht. Und ich korrigiere ihn einfach nicht. Aber DAZN ist.
DAZN ist schon, ist schon richtig.
Wie Michael Jordan früher, wenn er nicht mehr daneben werfen konnte, in DAZN.
In DAZN.
Ja, ah, okay.
So ist die Eselsbrücke.
Also, ja, geil. Hätten wir das auch
was gelernt, ja.
HSV, meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy.
Da gibt's schon was zu lachen. Herzlich willkommen zur 233. Folge zu HSV, meine Frau! Und hier sitzen zwei fast unbekannte Gesichter. Ein bekanntes Gesicht, Kai, schön, dass du da bist. Das eine fast unbekannte Gesicht, HSV-Detox ist vorbei.
Generell Sport-Detox, ne?
Ist also vorbei. Jetzt so eine
Golf Woche. War noch angesagt den ganzen Sommer, aber jetzt langsam wieder Saisonvorbereitung.
Also okay. Bones ist heute auch wieder mit dabei, hat uns lange den Rücken gekehrt hier. Gut in der Sommerpause. Und wir haben den lang angekündigten Gast hier, und zwar Alex Schlüter von DAZN.
Freut mich. Schönen guten Tag.
Eine absolute Podcast-Ikone. Was für eine Ehre.
Ja, ich habe schon Podcast gemacht, da war das noch total unerfolgreich.
Wie lange machst du das schon?
Wirklich schon ein bisschen länger, weil wir vor Kicker Meets DAZN, was ja jetzt so der Podcast ist, den ich für DAZN und Kicker in der Kooperation mache, auch schon zwei andere Formate hatten. Das war, jetzt will ich nicht lügen, 90 plus 2. Wir mussten natürlich auch sehr kreativ werden. Wenn du ständig den Namen wechselst, dann musst du dir immer wieder was Neues überlegen mit Fußballbezug. Und danach Zweierkette. Das Ganze immer mit dem Kollegen, mit dem ich das heute noch mache, mit Benny Zander. Ich glaube, 2015 haben wir angefangen mit dem ersten damals, weil wir irgendwie Fan von, ich glaube damals ist es noch Sanft und Sorgfältig gewesen sind. Stimmt. Und gesagt haben, boah, hier Podcast, ach guck mal, es gibt in den USA auch Sport-Podcast, müssen wir auch machen. Ja, wird bestimmt ein mega Ding, ja.
Ist
das heißt
geworden?
Jetzt nicht, ja, ne, ist es, Podcast ist schon ein Ding.
Ist
also selbst meine Mutti hört mittlerweile Lanz und Precht, und dann glaube ich, kann man sagen, ist es ein Ding.
Ist auf jeden Fall, ich finde es auch eine mega geile Entwicklung. Ich war auch lange Zeit überhaupt nicht so ein Podcast-Fan, und seitdem ich hier mitmache, bin ich auch total auf diesen Podcast-Zug mit aufgesprungen. Das ist ja relativ spät, so lange bin ich jetzt auch noch nicht dabei. Ich habe vorher immer so ein paar Podcasts gehört, aber...
Jetzt muss ich, das ist natürlich doof, weil ich Journalist bin und natürlich auch Fragen habe, aber dir muss ich jetzt eine Frage stellen. Die kam mir letztens unter der Dusche. Glaubst du oder glaubt ihr, dass Podcasts, weil ich bin genau so ein Fall, ich höre ständig Podcasts, ich kann nichts mehr machen, keine Joggingrunde, Autofahrt, wo auch immer, ohne dass ich mir vorher einen Podcast runterlade. These, Podcast kills the music. Wisst ihr, was ich meine?
Wow.
Ich selber muss zugeben, ich höre weniger Musik, weil Podcast goes first. Und habe letztens wieder gedacht, ja shit, du musst ja einfach mal wieder ein gutes Album runterladen und hörst halt dann das. Aber es ist weniger geworden durch Podcast. Es ist tatsächlich ein gewisser Verdrängungsprozess, und das kann mir nicht gefallen.
Also wenn du jetzt das gerade so sagst, erschrecke ich mich gerade ein bisschen selber, weil ich habe da so noch nicht drüber nachgedacht. Aber wenn du das jetzt gerade so fragst, tatsächlich höre ich mittlerweile mehr Podcasts als Musik. Was vielleicht auch daran liegt, dass immer weniger geile Alben kommen. Also dieses, ich weiß es natürlich auch selber, wir haben uns auch als Band gerade gesagt, für uns ist das Medium-Album ist gestorben. Es wird es nicht mehr geben. So, alle bringen mittlerweile einen Song immer raus und der wird dann promotet, aber das Thema Album gibt es nicht mehr. Früher hast du einmal im Jahr ein neues Album rausgebracht, da hat sich jeder drauf gefreut, das hast du durchgehört, da hattest du so zwei, drei Songs, die meistens in der Regel geil waren. Und jetzt ist es so, jeder Rapper, jeder Hip-Hopper, die bringen einen Song raus, der wird mega gepusht, da gibt es ein Video zu, und dann ist irgendwie 2 Monate Pause und dann kommt der nächste Song.
Ich glaube, das könnte auch im Wandel so der allgemeinen Gesellschaft sein, auch der Arbeitswelt, wenn heutzutage jeder im Job immer erreichbar sein muss, dass er sich die Auszeiten beim Joggen oder wo auch immer nimmt, um sich über andere Themen außerhalb der Arbeit ein bisschen auf den Stand zu bringen, dass er sich diese 3/4 Stunde halt rausnimmt, um zu gucken, okay, was ist heute oder gestern
was passiert. Was geht mit dem HSV?
Ja, aber ich finde, das klang jetzt so negativ. Kills, Music oder immer erreichbar sein und dann schnell die Infos reinziehen. Ich finde, so ein Podcast ist eine mega geile Gegenbewegung gegenüber den oberflächlichen Berichterstattungen, vielleicht über Social Media, wo du immer nur Überschriften, Kurzzusammenhänge siehst. Und für mich ist ein Podcast so ein sauberes, informatives Medium, wo du eben nicht oberflächlich nach 5 Minuten sagst, jetzt habe ich mal kurz wieder die Headline über den HSV gelesen, sondern da wurden Themen über den HSV intensiv ausdiskutiert. Mhm. Und gerade in unserer heutigen Gesellschaft, glaube ich, nicht ganz unwichtig.
Ja, also ich bin ja auch riesen Podcast-Fan. Ich habe zumindest bei mir selber festgestellt, dass ich wirklich deswegen weniger, also Radiomusik mal so, wenn ich das jetzt irgendwie im Auto bei mir gerade nicht switche, passt. Ich bin sowieso gerade noch auf dem Weg, habe mir meinen Favoritensender in Hamburg rauszusuchen. Insofern muss ich ab und zu auch Radio hören, ja. Gibt es übrigens,
also Radio München, Energy können wir nur empfehlen.
Das habe ich gerade schon gehört. In München gibt es einen sehr, sehr guten, so eher so Independent-Sender, den habe ich hier noch nicht gefunden. Aber kann es halt nur für mich bewerten und sagen, dass ich leider weniger Musik höre. Vielleicht liegt es nicht zu sehr an den Podcasts, weil eben diese Alben auch so nicht mehr da sind, was ja auch schade wäre. Aber wenn es an den Podcast liegt, dann muss ich natürlich hier die Frage stellen, an den Musiker, sollten wir jetzt hier aufhören?
Definitiv nicht.
Aber sag mal, wegen großen Ding, bei uns sind
jetzt
mittlerweile auch einige zu, so um die 30.000 pro Folge. könnt ihr das noch toppen? Oder wie sind da, kannst du da was zu den Zahlen sagen?
Ich glaube, ich darf die genauen Zahlen nicht nennen, aber das, was wir da machen, das funktioniert. Ja.
Das funktioniert, also.
Ja. Also wir haben natürlich
mehr als 50.000 pro Folge, so ungefähr.
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Wir sind natürlich auch ein bisschen breiter aufgestellt. Ne? Mhm. Also so groß der HSV ist, wenn man mit der Prämisse rausgeht, wir reden über jeden Bundesligisten pro Folge. Auch eine Erklärung, weshalb dann die Folgen bei uns immer länger werden, als sie eigentlich geplant sind. Und wenn man natürlich mit The Zone und Kicker dann zwei so Powerhouses dahinter hat, dann hat das natürlich eine Reichweite, die ihr wahrscheinlich erst in den nächsten 6 Monaten angreifen werdet. Aber dann erwarte ich euch als große Konkurrenten in der Spotify-Playlist,
in den Rankings. Du kannst wahrscheinlich besser als jeder andere einschätzen, was der HSV so im Vergleich zu anderen Vereinen für eine Nummer ist, von der Stadt, vom Auftreten. Wie nimmst du den HSV wahr? Immer noch so chaotisch, als große Nummer? Oder
wenn er ihn denn wahrnimmt.
Ja, jetzt muss man halt wissen, ich bin seit einem Jahr Hamburger, hat lange gebraucht, obwohl mir immer klar war, dass das hier eigentlich meine Stadt ist, und seit einem Jahr muss ich auch sagen, bereue ich es auf gar keinen Fall, war ja vorher in München, weil The Zone, das ist tatsächlich auch der Hauptgrund, eben in München sitzt, und habe deswegen auch zum Hamburger Fußball erstmal allgemein nochmal natürlich ein engeres Verhältnis aufgebaut, zum HSV tatsächlich nochmal mehr. Ich kann sagen, dass das Sender, ich spreche jetzt mal für meinen, sich definitiv freuen würden, wenn der HSV aufsteigt, weil der HSV halt einfach eine Größe hat. Also ich kann jetzt mal sagen, Bielefeld zum Beispiel ist eine Mannschaft, die ich jetzt ein paar Mal begleitet habe in der vergangenen Saison, wird dann immer aufgeteilt, wer welches Spiel moderiert, und ich habe dann ein paar Bielefelder Spiele gemacht, auch auf der Alm da, und das ist ein total sympathischer Laden. So, aber natürlich hat der HSV eine ganz andere Größe. Also dieses Stadion, das ich übrigens, muss ich echt sagen, unterschätzt habe, ich war, ich weiß gar nicht, letztes Jahr irgendwann dann nach ewigen Zeiten zum ersten Mal da. Ich finde es total geil. Das kann ich jetzt so ein bisschen mit Blick von außen sagen, weil ihr seid, also bei euch ist es so das Wohnzimmer, ja, aber ich muss sagen, das Stadion ist total toll. Ja. Ist weit vorne in Deutschland. Da gibt es natürlich noch schönerweise ein paar andere in der Bundesliga, aber es ist schon echt weit vorne.
Können wir auch komplett unterschreiben. Also jeder, der nach Dortmund fährt, wird sagen, alles klar, das ist auch nochmal eine andere Nummer. Ist
so. Ja, wobei ich habe letztens mit einem, den Namen kann ich jetzt nicht nennen, aber ich habe letztens mit einem Bundesligaspieler gesprochen und habe ihn gefragt, was würdest du sagen, Top 3 Stadien in Deutschland.
der hatte Dortmund nicht mehr unter den Top 3.
Wow.
Spielt auch nicht da, muss man sagen. Aber der hatte.
Schalke, oder?
Er hatte Schalke, aber tatsächlich, also nein, auch nicht. War vergangene Saison, da war Schalke noch nicht Bundesliga. Er hatte Schalke aber mit unter den Top 3. Er hatte Köln ganz weit vorne und er hatte Frankfurt. Ja. Also das waren so seine Top 3. Und ich habe auch gefragt, so, oh, nicht Dortmund? Nö, finde ich überschätzt.
Okay. Ja. Also ich finde das
als Gästefan.
Stimmung entscheiden könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge machen.
Ja, glaube ich auch. Also so als Gästefan muss ich immer sagen, wenn du da stehst und dann diese Wand vor dir hast, das ist schon impulsiv. Also,
ja. Also ich finde es auch, es hat eine Größe und ich mag auch die Architektur.
Ja.
Das ist schon geil.
Ja. Das ist schon cool. Also da merkt man sofort, du hast natürlich das Glück im Leben, das ist ja auch das Coole am Podcast, dass du dich einfach mit super vielen interessanten und auch wichtigen und zentralen Personen im Fußballbusiness unterhalten und austauschen kannst. Gibt es da so ein paar Kuriositäten, die da passiert sind? Oder wer war da so dein Gast, wo du gedacht hast, wow, was geht hier ab? Oder da sind da bestimmt schon unfassbare Sachen passiert.
Weil wir jetzt gerade ganz kurz im Vorgespräch das Thema einmal hatten, muss ich sagen, Christian Streich war in mehrerlei Hinsicht in meiner bisherigen Moderatorenkarriere besonders. Wir haben einen, habe ich euch gerade schon gesagt, einen Podcast mit ihm in Freiburg aufgenommen. Uns war natürlich klar, mega geil, weil das macht er nur ganz, ganz selten. Und jetzt kommen wir hier mit unserem Kicker mit Saison Podcast hin und er nimmt sich die Zeit. Problem, das war vor 2 Jahren, zu einer relativ ähnlichen Zeit wie jetzt, erste Pokalrunde. Und die haben, jetzt will ich nicht lügen, damals gegen, ich glaube, Waldhof Mannheim, auf jeden Fall unterklassig.
Mannheim
aber ganz knapp gewonnen. Und das wirklich ganz bitter. Und dann kam auch noch dazu, dass sich wer verletzt hat. Es kam noch eine schwere Verletzung. Flecken, genau. Marc Flecken im Tor. Also irgendwie Schulter-Gelenksprünge, was hatte der? Das war in dem Spiel passiert. Sonntagabend hatten die gespielt. Wir sind extra Sonntag auch schon hin und haben uns in Freiburg dieses Spiel in so einer Halb-Fan-Kneipe angeschaut, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir die Chance haben, wir müssen da voll drin sein und dann gucken wir es nicht einfach nur irgendwo, sondern dann am besten schon in Freiburg, um das aufzusaugen. Sie spielen dieses Spiel echt beschissen, kommen gerade so weiter. Ich glaube, Nachspielzeit dann noch den Siegtreffer gemacht oder so. Und wir hatten halt Montagvormittag diesen Podcast-Termin und haben gesagt, scheiße, es ist Christian Streich, ist ein toller Typ, aber der, und das hatte ich natürlich vorher schon erfahren, kann nach Niederlagen oder schlechten Leistungen seines Teams halt auch komplett das Gegenteil sein. Dann kamen wir nach Freiburg da ins Stadion, da ist alles nah beieinander damals gewesen, es war noch das Altstadion und der Pressesprecher, Sender, der Typ, sagt uns, ja, hätte natürlich einen besseren Tag erwischen können, schön, dass ihr hier seid, aber hätte einen besseren Tag erwischen können, es ist jetzt wie folgt. Der Trainer wird jetzt gleich nochmal eine Mannschaftsbesprechung machen. Mhm. Ihr könnt drüben alles schon aufbauen, so wie wir das jetzt hier gemacht haben.
Vielleicht kommt er.
Nee, pass auf. Es wird aber eine Videoanalyse geben. Ist hier direkt im Nebenraum. Mhm. Und danach kommt er direkt rüber. Wundert euch nicht, wenn es von da drüben ein bisschen lauter rüberkommt.
Das war tatsächlich genauso.
Und dann sitzt du da mit deinem Kollegen, mit Benny Zander, hörst es schreien und sagst, alles klar. Und gleich also das nette Podcastgespräch mit Christian Streich. Und das war auch tatsächlich so, es gibt die Folge noch, kann man mal reinhören. Die ersten, ich würde mal sagen, 15, 20 Minuten waren hart, weil er keine Lust auf uns hatte. Kann ich auch verstehen. Und also direkt Videoanalyse, Mannschaft angeschrien, so kann es nicht weitergehen. Und vor allen Dingen, so wollt ihr jetzt in die Saison starten, wird scheiße. Wurde es dann nicht, wissen wir jetzt heute, damals war scheiße. Und dann nach einer Viertelstunde ist es irgendwann gekippt. Und das ist ja auch wieder das Geile, da sind wir dann beim Thema. Ein Podcast, du hast halt dann die Zeit und du kannst auch mal eine Kurve drehen. Und das war tatsächlich dann auch ein Schlüssel. Ich weiß noch ganz genau, Benny war, kann ich mich nicht für rühmen, Benny hat ihm die Frage gestellt bei Ansprachen, weil wir haben ja gerade gehört, Sie haben ja auch gerade zur Mannschaft gesprochen, Herr Streich. wie sind Sie da aber auch bei Spielen direkt in der Kabine? Sind Sie da jemand, der aus dem Bauch heraus redet oder der da sehr, sehr plant, der das sehr kopfgesteuert macht? Und dann war er ruhig. Das ist eine gute Frage. Weil das ist eine Frage, die haben mir noch nicht viele gestellt. Und das war der Moment, als es gekippt ist, wenn du als Journalist dann von Christian Streich gesagt bekommst, das ist eine gute Frage. Ja. Und ich weiß noch, wie ich rübergeschaut habe zu Benny und der dieses Grinsen immer breiter wurde. Und danach war es ein super geiles Gespräch. Also, aber ihr könnt euch vorstellen, das hat schon was mit meinem Puls gemacht. Wenn der so zu uns rüberkommt, die erste Viertelstunde läuft so und dann kriegst du es irgendwann hin. Und dann, da haben wir uns noch lange unterhalten. Da hatte er dann auch die Zeit, weil die Mannschaft hatte er ja dann
dann schon rund gemacht, hat uns noch Buchtipps gegeben und wo man in Freiburg jetzt am besten noch hingeht. Also dann war es total schön, aber es war echt ein harter Kampf. Ja.
Erinnert mich irgendwie so ein ganz bisschen an Walter, ehrlich gesagt, und an unseren Coach. Also
mich hat das gerade so ein bisschen an La Soga erinnert, in unserem Podcast, weil das war für ihn auch der erste Podcast, den er gemacht hat. Er ist ein großer Podcast-Hörer, hat er erzählt, und hat da auch schon unheimlich viele Anfragen vom Podcast bekommen. Und dann kamen wir um die Ecke und haben ihn angefragt, und er hatte noch einen Tag, den er in Hamburg war. Und er hatte viel zu wenig Zeit, um zu überlegen, und er musste irgendwie eine Entscheidung treffen, macht er es oder macht er es nicht, und hat gesagt, okay, ich bin dabei. Und kam bei uns an, und er war die ersten 15, 20 Minuten, er war mega aufgeregt. Also du hast es ihm richtig angemerkt. Und er kam immer besser rein und so, und es war am Ende war es echt eine richtig geile Podcast-Folge.
Hat man relativ häufig, ne? Also es war, also das war bei ihm jetzt eine besondere Situation, aber dieses Warmreden, deswegen ist es ja auch gut, dass man im besten Fall am Anfang erstmal so ein bisschen warm wird, bevor man dann den Record-Knopf drückt. Das ist schon nötig. Also tatsächlich, ich könnte es mir jetzt bei Tim Walter, so gut ich ihn kenne, auch durchaus vorstellen, dass es doof ist erstmal ihn am falschen Tag zu erwischen, weil das hat ja auch erstmal ganz viel mit Ehrgeiz zu tun.
Genau, vom Ehrgeiz fast zerfressen.
Genau,
aber er kann dann auch so knopfartig sich runterfahren, ne? Also wenn man ihn irgendwie kriegt. Also das ist, ist mir schon ab und zu mal aufgefallen. Aber
ich muss noch einen ganz kurz sagen, zweites schönes Ereignis, Christian Streich, das war dann danach, ich glaube vergangene Saison, da hatten die Mies gespielt am Spieltag davor, und er sagt bei mir im sogenannten Pre-Match-Interview, da war ich Reporter, also dem Interview, was sie dann vor Anpfiff geben, auf die Frage, was haben sie jetzt mit ihrer Mannschaft über die Woche gemacht nach dieser schwachen Leistung, und er sagt in seinem Freiburger badensischen Dialekt, er sagt, nicht viel, wir haben die nötige Szene gezeigt, und dann ist es aber auch gut. Und ich hatte das halt abgespeichert und nach dem Spiel dann ihn nochmal darauf angesprochen und sage, die Leistung heute war wichtig, wir hatten dann gewonnen, sie hatten gesagt, sie haben die nötigen Zähne gezeigt, und jetzt, und er guckt mich an. Also, was hab ich? Sie haben ja gesagt, zu mir gesagt vorhin, sie haben die nötigen Zähne gezeigt, aber offensichtlich hat es die Mannschaft angehört. Nein, habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. So, aber ich war doch dabei. Also wir haben doch hier so gegenüber gestanden und sie haben doch genau das gesagt. Nee, habe ich nicht gesagt. Ja, schwamm drüber, nächste Frage. So bin ich dann weitergegangen. Und danach kam er dann nochmal zu mir, da ist er auch halt echt cool. Und dann so, das ist ein Missverständnis. Und nee, was war da jetzt los? Und dann habe ich erst kapiert, in dem Moment, dass er eben natürlich nicht gesagt hat, die nötigen Szene, sondern die nötigen Szenen, also die Spielszenen, gezeigt, das war falsch, Leute, zeigen wir euch nochmal, das muss besser werden. immerhin konnten wir es dann off the record klären. Aber auch das ist ein Moment, in dem mein Puls kurz höher gegangen ist.
Du hast es ja gerade schon mal angesprochen, Field Report. Bei DAZN, Chef Moderator, sagt man, bist du, ja?
Ja, also so steht es auf Tinder bei mir.
Auf Tinder. Läuft das?
Nee. So, dass ich mich wieder abgemeldet habe.
Okay.
Meiner Partnerin zu tun.
Mal eine andere Frage. Habt ihr oft mit Ressentiments gegenüber euch zu kämpfen, wenn da wirklich, sag ich mal, so eine Koryphäe wie irgendwie Sammer oder Streich und sagt, oh, hab ich irgendwie so viele Reporter, und dass ihr euch ihn erstmal in der Hinsicht nähern müsst. Ihr müsst ihm ja irgendwie beibringen, Diggi, wir haben schon irgendwie Ahnung von dem, was du da sagst. Wir sind jetzt hier keine dummen Köpfe, die allgemein Bildfragen stellen, sondern wir können auch ein bisschen über Taktik und Sonstiges reden. Lassen sich viele darauf ein, oder gibt es auch welche, die komplett abblocken und sich auch dessen verweigern, wo du einfach nur merkst, okay, ich muss dieses Ding jetzt hier irgendwie 5 Minuten abmoderieren für die Zuschauer?
Unterschiedlich, also wirklich unterschiedlich. Ich glaube, es gibt ein paar, die gecheckt haben, dass, und das ist der große Luxus an meinem Job bei DAZN, dass wir tatsächlich zumindest bemüht sind, ein bisschen andere Fragen zu stellen, dass wir mehr übers Inhaltliche kommen als andere Sender, und will ich jetzt gar nicht zwingend werten. Also ich kann für mich sagen, ich finde super, dass wir das so machen, aber es gibt andere Sender, die gehen dann mehr auf boulevardeske Sachen, auf, vielleicht auch mehr auf Schlagzeilen, und ich hoffe dann tatsächlich auch, dass ich die Trainer, die Spieler noch einen Tick mehr in, ich sag jetzt mal, ihrer Komfortzone abhole, was natürlich nicht bedeuten soll, dass ich ihnen einfach nur ihr Leben sehr, sehr leicht machen will, weil ich kann ja auch unangenehme taktische Fragen stellen oder kritische taktische Fragen, aber ich rede halt mit ihnen darüber, wofür sie halt ihr Geld normalerweise bekommen, über das Fußballerische, plus dann eben diese Bereiche, die natürlich auch zum Trainer-Dasein dazugehören, das psychologische, menschliche etc. Das Ist aber nicht bei allen so. Also du hast auch Kandidaten, bei denen du dann da stehst und sagst, Mensch, warum blockst du? Ich will dir doch gar nicht jetzt irgendwie hier irgendwie Fragen unter der Gürtellinie stellen, aber du kommst dir schon her, als würdest du erwarten, dass ich diese Fragen jetzt stellen werde. Es ist auch weiterhin so. Und da ist dann immer so ein bisschen der Schlüssel. Also ich will dem Gegenüber schon zeigen, dass ich weiß, wovon ich spreche. Ja. Und das wäre auch komisch, weil ich verdiene mein Geld damit. Natürlich darf man deswegen sich auch nicht überhöhen. Also es ist trotzdem total logisch und alles andere wäre auch eine Fehleinschätzung, dass ein Julian Nagelsmann mehr Ahnung von Fußball hat als ich. Ja.
Klar.
Aber er darf schon verstehen, dass er mit mir auf einem gewissen Level reden kann. So, das wird nie endgültig Augenhöhe sein, weil dann würde ich auch gerne so viel Geld vom FC Bayern haben wollen wie er. Aber es ist halt zumindest ein gewisses Niveau. Ja. Und da mit dem Anspruch, den man an sich selber haben sollte, aber natürlich auch trotzdem einer gewissen Demut ranzugehen, ist zumindest so im Groben der Schlüssel.
Ja. Ist denn dein Gefühl auch, dass Spieler oder Manager oder Trainer, die sozusagen am Mikrofon so ein bisschen blass sind, gerade bei Trainern, dass die dann auch vor der Mannschaft vielleicht ein paar Punkte haben, die ihnen fehlen? Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so einen Jürgen Klopp denke, da wundert es mich nicht, dass er die Mannschaft immer so zu Höchstform pusht. Und ich glaube, der ein oder andere Trainer unterschätzt vollkommen, dass wenn man sich vor der Kamera mit Leuten gut auseinandersetzen kann, andere mitreißen kann, die Zuhörer gewinnen kann, dass es ein unfassbar wichtiges Gimmick auch gegenüber der Mannschaft sein kann.
Ja, auch total spannendes Thema, habe ich mich auch so off the record natürlich schon oft mit Kollegen drüber unterhalten, weil ich einmal total finde, was du sagst, Kai, dass es ja eine grundsätzliche Qualität ist, vielleicht nicht die alle entscheidende, aber auf jeden Fall eine Qualität ist, vor Menschen zu sprechen, mit Menschen zu sprechen. Also Kommunikation gehört da zum Trainerjob definitiv dazu. Auch eine gewisse Rhetorik. Und da kann ich ja, also rhetorisches Talent muss ja nicht heißen, dass ich jetzt nur Fachbegriffe benutze, sondern es heißt ja auch gerade in dem Kontext, dass ich mich anpassen kann, dass ich auch mal eine einfachere Wortwahl habe, um Dinge auf den Punkt zu bringen. Oder vielleicht auch mal das, zum Beispiel Julian Nagelsmann, unter anderem da ist er halt einfach absolute Weltklasse. Auch Julian Nagelsmann kann nicht den falschen Bayern-Spieler nennen, aber auch dem jüngeren, vielleicht etwas cooleren Linksverteidiger, so wirklich willkürlich jetzt, kann er halt auch mal in seiner Sprache kommen und das ist halt saumäßig wichtig. Und ja, da glaube ich schon, das ist eine Qualität. Andersrum gibt es natürlich auch Trainer, bei denen ich dann so denke, wenn du jetzt hier gerade so blass bist, wie willst du Feuer entfachen, wenn du da gleich in der Kabine bist?
Wollte ich dich einmal fragen, was denkst du da so über Magath umgekehrt, weil das Gegenbeispiel ist?
Ja, muss ich sagen, Magath in Interviews direkt jetzt zu selten erlebt. Ich glaube, ich habe so zwei am Saisonende gehabt, aber das war jetzt zu wenig, um es so direkt wahrzunehmen, was der vielleicht auch so an diesen unsichtbaren Dingen so macht, wenn man im Raum ist. Es gibt diese Menschen, die kommen jetzt, also wenn Jürgen Klopp hier reinkommt in diesen Raum, dann verändert sich hier was. Ne?
Auch,
und,
ne?
Ich will nicht ausschließen, dass es bei Felix Magath so ist. Also
das wirklich war ja gerade so zum Ende der Saison, gerade auch bei uns in der Relegation, hatte man ja gerade beim Rückspiel, gab es ja viel, was irgendwie auch in der Presse rumgegangen ist, dass die Ansprache an das Team alles nicht mehr von ihm kam, sondern dass die Mannschaft sich da alleine gecoacht hat. Und in meinen Augen ist so eine Zeit...
Du hast übrigens einen sehr guten Co-Trainer gehabt. Also das war, das war auf jeden Fall ein Schlüssel.
Ne? Und in meinen Augen ist so eine Zeit von so einem Magath ist vorbei.
Aber ich glaube, das ist bei uns jetzt auch viel spekulativ.
Also natürlich, aber also, so viel. Wenn ich das so mit anderen Trainertypen vergleiche, dann glaube ich,
ist... Aber ich glaube, er kommt auch aus einer Zeit aus den 90ern, wo halt dieses übermediale Präsenz, dass man noch vor dem Spiel und nach dem Spiel noch Field-Interviews gibt, die war dann nicht gegeben. Da hat man sich einfach vor die Schautafel gestellt, hat drei Fragen von Rollo Fuhrmann beantwortet und ist in die Kabine gegangen. Also da hat man ohnehin wenig nach außen tragen müssen und auch die Kameras und Handys waren halt nicht da. Mhm. So, und deswegen, glaube ich, hat Magath sich nie überhaupt in dieses 21. Jahrhundert katapultieren müssen, weil er nie lange auf diesem Level oder vor dieser medialen Umgebung arbeiten musste.
Man muss natürlich eine Sache sagen, du musst, glaube ich, die Personalie Trainer dann schon immer als Team sehen und das habe ich zum ersten Mal kapiert in der deutschen Nationalmannschaft, als es Löw Klinsmann gab und man da gesagt hat, Klinsmann hat doch gar nicht so viel Ahnung von Taktik, das macht er eigentlich alles Löw, das war noch zu der Zeit. Aber wenn du das dann perfekt ergänzt, dann ist es ja auch super. Und dann ist eben die Frage, was reicht dann aus? Weil wenn die Mannschaft auf den Co-Trainer hört oder von mir aus auch auf den Torwarttrainer, weil der Cheftrainer nicht so gut reden kann, dann ist das ja irgendwie okay. Dann ist es auch nicht wild, dass der mir nur doofe Interviews gibt. Aber trotzdem musst du natürlich eine Respektsperson sein. Das heißt also, habe ich vor einer Weile mal ein bisschen länger auch mit jemandem von Fach drüber geredet. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kombination, da ist ein ich nenne es jetzt mal Menschenfänger, so à la Klopp an der Spitze, der reingeht in die Kabine und vor allen Dingen über diese Qualität kommt und Feuer entfacht. Und die Co-Trainer dahinter, in Anführungszeichen dahinter, sind die Taktik-Nerds und die dann eben nochmal an die Tafel gehen und sagen und denk dran. Ich glaube, dass die Kombination ein bisschen besser funktioniert, weil du musst ja einem Leitwolf folgen und du folgst logischerweise eher dem, der sagt, so und jetzt gehen wir raus und zerfleischen uns oder zerreißen uns und zerfleischen die Gegner. Das machst du dann eher für den Cheftrainer. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, dass du das Ding als Team siehst, weil das, was da dann voll, am Ende an Aufgaben erfüllt wird, das ist das, was den Erfolg bringt. Und da musst du dann auch im Management sagen, okay, wenn wir es so zusammenstellen, dann ist es das Bestmögliche, was für unseren Verein auf dieser Position oder diesen Positionen passieren kann. Das muss heutzutage nicht mehr eine Person alleine machen.
Ich glaube, es liegt aber auch daran, wie der Trainer oder dieses Trainerteam die Menschen, die Spieler als Menschen respektieren. Ich hatte mal eine Anekdote von Klopp gelesen, dass er halt Mané oder einem anderen halt ermöglicht, vor dem Spiel halt immer noch seinen Gebetsteppich auszurollen, dass der restliche Kader schon mal 6 Minuten vorher aufs Feld geht und er nochmal Mané nochmal 6 Minuten für sich hat, um nochmal zu seinen Religion nochmal zu beten. Dass du einfach dieses Zeichen, dass du halt, du kannst dich hier, wie du bist, ausleben. Du musst dich jetzt nicht irgendwie in diesen Kader irgendwie als Puzzle irgendwie einfügen. Du kannst sein, wer du bist. Und wir respektieren das, was du bist. Ne? Und ich glaube, da ist auch Klopp sehr, sehr große Stärke. Und
das ist aber eine Ansage, die macht der Cheftrainer. Ne? Da sagt
genau,
nicht der
genau.
Co-Trainer, ja, genau. Wir respektieren, sondern das muss von ganz oben kommen im Trainerbereich.
Aber apropos ausleben lassen, hast du denn wirklich das Gefühl, dass die Spieler noch sagen dürfen, was sie fühlen? Weil ich finde, durch das ganze Coaching, Pressecoaching, müsste es doch eigentlich für dich total unbefriedigend sein, immer wieder mit Spielern zu reden, die eigentlich vorher gesagt bekommen haben, was sie nicht sagen sollen.
Beziehungsweise ihre Phrasen zurechtgelegt haben. Also es gibt ja diese Mario Baslers, gibt es ja einfach wenig nur noch, ne? Die einfach so frei Schnauze raushauen, was sie denken.
Oder anders gefragt. Hast du dafür
Verständnis?
Wenn du einen Sandro Wagner neben dir steht, merkst du, dass Spieler nach dem Spiel da schneller auftauchen, als wenn da eine Reporter-Crew oder eine Journalisten-Crew vor ihm steht, oder?
Sandro ist dann natürlich auch ein Kandidat, auch als Spieler schon einer, der eben, wenn man so will, noch alte Generation war, zum Glück, weshalb es jetzt dann auch mit ihm viel Spaß macht. Ja, ist definitiv so. Also haben wir jetzt in der Champions League vor allen Dingen erlebt. So ein David Alaba kommt halt einfach, während wir da moderieren, nochmal zu Sandro angerannt und ich halte im Endeffekt nur mein Mikro mit rein. macht meinen Job dann auch leicht. Das macht was anders. Habe ich Verständnis dafür, nur bis zu einer gewissen Grenze, ehrlich gesagt. Weil, also ich finde es auf jeden Fall total schade, dass es sich so entwickelt hat. Ich glaube, es ist sehr viel von Beratern gesteuert, die ihren Job da nicht immer optimal machen. Weil sie, das ist zumindest mal meine Meinung, sehr, sehr viel Fokus drauf haben, dass da keine Ecken und Kanten sind und nicht sehen, dass Ecken und Kanten auch sehr, 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 sehr gut sein können und sogar Marktwert, und das ist im Endeffekt auch für Berater ja durchaus nicht unwichtig, nach oben schrauben kann. Das merke ich immer wieder. Also ich merke es bei Leuten, die zu uns kommen, und ich habe schon das Gefühl, du kommst dir nicht mal doof vor, wenn du regelmäßig mit Phrasen antwortest. Also wir würden ja wahrscheinlich alle vier denken, fuck, warum mache ich das jetzt? Sage ich hier schon wieder, dass wir von Spiel zu Spiel denken müssen. So, ja. Ich glaube, ich würde selber eine Gänsehaut bekommen. Das kriegen, nicht über den Kamm geschoren, das kriegen einige Spieler hin. Und dann muss man auch sagen, wenn ich zum Beispiel manchmal mitkriege, was bei Aufzeichnungen, auch bei Podcast-Aufzeichnungen, dann noch so hinter den Kulissen kommt von Beratern, da haben wir jetzt auch, weil wir so ein bisschen unseren eigenen Weg gefunden haben, mit wem wir arbeiten und mit wem dann eben gerne weniger. Es hat sich verbessert, aber wenn ich dann eben schaue, was da für Sachen noch rausgenommen werden aus Interviews, bei denen ich denke, lass es doch drinstehen. Mhm. Spieler schützen, ganz, ganz klar. Aber ich kann jetzt nicht den Spieler nennen und nicht den Berater, aber ich habe zum Beispiel mal eine Passage vor einiger Zeit aus dem Podcast streichen müssen, als wir jemanden einfach nur gefragt haben, das war auch zu Saisonbeginn, Wir machen ja immer das Kicker-Manager-Spiel, haben wir auch so eine kleine Community bei uns jetzt eben über den Podcast gegründet und haben gesagt, ja, wir müssen das gleich noch machen, wenn das Interview vorbei ist, machen wir immer dann live im Podcast, wen wir da holen. Du bist ja nun auf dieser Position, kannst du nochmal so Tipp geben, also mein Torhüter, wen man als Torhüter diese Saison nehmen sollte? So, war für uns jetzt erstmal eine ganz legitime Frage und für ihn in der Antwort, glaube ich, auch erstmal unproblematisch und dann hat er nur gesagt, ja, den finde ich gut, ja, und na, Kevin Trapp, jetzt wo der und der da weggegangen ist, da könnte ja auf ihn ein bisschen mehr zukommen in der kommenden Saison, da kann er sich auszeichnen. Also das könnte auch noch ein ganz guter Einkauf sein. Das war seine Aussage. Mussten wir rausstreichen, weil er ja damit quasi Frankfurt und das Management kritisiert hat. Und dann denke ich mir, also wenn du da den Rotstift ansetzt, dass das nicht mehr erlaubt ist zu sagen, dann können wir eigentlich den Laden zumachen. Und das ist so schade.
Das ist eigentlich das, was die Leute hören
wollen. Ja, und also es gibt ja diese paar Leute, also Sandro noch zu seiner aktiven Zeit, jetzt an der Seitenlinie. Chris Kramer ist natürlich auch jemand. Und der sagt auch, Thomas Müller sagt es auch, wahrscheinlich falle ich damit ein, zwei Mal mehr auf die Fresse als andere. Aber man muss eben auch diese andere Seite sehen. Und jedes Medium freut sich wie Bolle, wenn sie mit Chris Kramer und Thomas Müller zusammenarbeiten kann. Jeder Werbepartner weiß, was die bringen, weil mit denen ist jeder Dreh besser, mit denen ist verbindet der Zuschauer oder eben dann potenzielle Käufer von Produkt XY verbindet damit nochmal was ganz anderes, nämlich Charakter als mit geschliffenen, genau. Und wie gesagt, es sind nicht alle so zum Glück und es sind auch nicht alle dann total langweilig, aber man merkt natürlich trotzdem, dass da sehr viel geschliffen wurde, was nur bis zu einem gewissen Grad so richtig nachvollziehbar ist. Bis dahin, ja klar, soll ja auch nicht irgendwie total doof werden für die Leute, wollen wir ja auch nicht. Aber manchmal merke ich halt, dass dann nochmal drüber poliert wird und dann wird es nicht schöner, im Gegenteil.
Was jetzt ja viele Hörer von uns wahrscheinlich nicht wissen, dass du ja nicht nur irgendwie die Fußballbegeisterung hast, sondern dich auch noch in ganz vielen anderen Sportarten ausprobiert hast und auch, ich würde mal sagen, dich auch zu Hause fühlst. Und wenn wir jetzt gerade über dieses Geschliffene sprechen und auch gerade darüber, wie die Spieler sich geben, gibt es andere Sportarten, wo du sagst, da ist das noch nicht so oder da war es nie so? Gerade wenn wir mal so nach Amerika rüberschauen.
Ich muss sagen, dass daran habe ich natürlich auch gedacht, das ist sehr, sehr interessant im Vergleich, weil man sagt ja eigentlich immer, dass diese Profiligen in den USA noch mal professioneller sind. Und das sind sie in ganz vielen Dingen ja auch. Aber die Spieler, also ich kenne es noch mehr von der NBA als von der NFL, habe es aber auch bei der NFL erlebt, war da schönerweise auch drüben, habe ein paar Interviews gemacht, Basketball deutlich mehr, die haben mehr Freiheiten. Da wird auch sehr viel über Vertrauensverhältnis gearbeitet, da stellt man sich dem Pressesprecher, wenn man zum Beispiel bei den Dallas Mavericks ist, und das ist man dann meistens nicht nur für ein Spiel, sondern es ist eben klar, wir sind jetzt zwei Wochen hier und nehmen dann so eine Heimspielserie mit, damals natürlich noch vor allen Dingen zu Nowitzki-Zeiten, dann stellst du dich dem vor oder du warst schon mal da und kennst den, aber sagst halt, jo, wir sind ja wieder hier und vielleicht, aber das ist auch viel seltener passiert, sagt er, aber sprich Nowitzki nicht darauf an, so, das ist doch jetzt doof. Aber wirklich, auch das deutlich seltener, vor allen Dingen vertraut er und dann klar, ist es da ja sogar nochmal krasser, weil du da in der Kabine wartest und sagst, Dirk, willst du noch kurz duschen? Und dann hat er das Handtuch rum und gibt dann eben das Interview, das ist eh krasser, da ist man natürlich ganz anderes gewohnt in Deutschland, das muss jetzt auch nicht so sein in Deutschland. Aber es ist so ein Vertrauen da, also der Presse, der Pressechef, der spricht die Sprache nicht, der weiß, wenn Nowitzki das jetzt total scheiße fand, wird er sich melden und dann gibt es wahrscheinlich auch auf den Deckel für uns, aber bis dahin gibt es erstmal ein Vertrauensverhältnis und es wird schon grob passen und das heißt also Vertrauensverhältnis zu uns als Medienleuten, aber eben auch zu den eigenen Akteuren. Und das, finde ich, ist ein Punkt, den ich immer wieder sehe bei so übergecoachten, übersteuerten, übergemanagten Spielern, dass ich so denke, wie fühlt sich denn ein Spieler und was macht das mit dem, wenn der ein Interview gibt und die Hälfte wird danach vom Berater rausgestrichen? Da würden wir uns doch auch fragen, kann ich denn eigentlich keinen Satz gerade aussagen? Und logischerweise geht er nicht ins nächste Interview und sagt, ja, heute laber ich wieder schön drauf los, sollen sie halt wieder die Hälfte streichen? Nein, der überlegt natürlich, oh Gott, das letzte Mal wurde ja die Hälfte gestrichen, muss ich diesmal nochmal überlegen, darf ich das sagen? So, und dann entwickelt
sich. Ich hätte da gar keinen Bock drauf, als Spieler mich so bevormunden zu lassen, also mir sowas vorschreiben zu lassen. So, also
kann man auch nicht erwarten, du wirst die ganze Zeit bevormundet und dann verlangt man aber auf dem Spielfeld, dass du Verantwortung übernimmst und irgendwie eine klare Meinung hast und eine klare Aktion machst, aber sobald es mal ums Reden geht, wird wieder alles weggeschnitten. ist für mich eins der zentralen Themen beim HSV in den letzten Jahren gewesen, der Umgang mit der Presse. Es wird ja so viel darüber gesprochen, wenn wir nicht dieses schwere mediale Umfeld hätten, dann wäre unsere sportliche Leistung viel besser und wir wären schon lange aufgestiegen. Glaubst du, da ist was dran? Glaubst du wirklich an den direkten Einfluss der Medien auf die Leistung?
Wir haben davon übrigens auch, zu dieser Frage haben wir auch eine Antwort von Kai Schiller vom Abendblatt, der dazu auch eine klare Meinung hatte, aber ich bin mal gespannt, was du sagst.
Also. Bin ich natürlich dann auch schon sehr gespannt drauf. Also da bin ich jetzt nicht nah genug am HSV dran, das kann ich euch wahrscheinlich dann in den nächsten 2 Jahren und darüber hinaus, weil ich vorhabe, hier noch eine ganze Weile zu leben, beantworten.
Und wir auch demnächst wieder Champions League spielen.
Richtig, ne? dann kann ich euch dann Sachen erzählen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es, so würde ich es mal trennen, dass es die Reporter sind, die da irgendwie die falschen Fragen gestellt haben, dass man hier möglicherweise eine Stimmung erzeugt hat, die schärfer war, weil natürlich, das muss schon klar sein, die Spieler lesen das alles. Ne? Also auch wenn Spieler sagen, ich gucke mir das nicht an, Trainer, Spieler schauen sich an. Und das kann vielleicht dann schon was mit dir in der Grundstimmung machen. Das würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber ich will nicht sagen, dass es hier so gewesen ist. Dazu bin ich nicht nah genug dran, dass die Reporter in Hamburg dann extra scharfe Fragen stellen oder überkritisch oder unfair oder so, das glaube ich nicht. Also da wäre dann, glaube ich, erstens wäre das aufgefallen, zweitens hast du dafür dann auch einen Pressechef, der dann notfalls ein bisschen eingreift und ich finde in dem Moment dann auch
richtigerweise. Deckt sich übrigens mit Kai Schiller.
Ja. Finde ich interessant, weil ich finde auch, Beispiel Kloppo vorhin, jeder muss den Anspruch haben, sich mit der Presse ordentlich auseinanderzusetzen, die abzuholen, Sympathien zu gewinnen und nicht irgendwie immer diese Schutzhaltung einzunehmen. Aber ich finde schon, das betrifft jetzt vielleicht nicht The Zone direkt, dass so eine unglaubliche Schwarz-Weiß-Meinung immer gefragt ist. So. Und ich finde, das jetzt auch nur auf die Bild abzuwälzen, ist mir auch zu einfach. Hatte ich definitiv in Hamburg in den letzten Jahren immer das Gefühl, dass es eher immer schwarz war. Klar, der sportliche Erfolg war nicht da, aber das findest du nicht auch? Ihr müsst dann lieber immer eher ins Extreme gehen und das...
Das stimmt schon. Das ist auch ein allgemeines Problem.
Umgekehrt gefragt. Kann man verlieren und trotzdem irgendwie positives Feedback erhalten?
Ja, glaube ich fest dran. Der Schlüssel ist, mehr nach dem Wie zu fragen und weniger Werten zu fragen. Das ist zumindest so mein Leitsatz, ohne dass ich jetzt versprechen kann, dass ich den immer einhalte, nach Nachspielen, Vorspielen, wie auch immer. Wenn ich Christian Streich frage, ob er die richtigen Zähne gezeigt hat.
Toni Kroos.
Ja, klar. Also ich wie ihr auch interessiere mich wie Sau für Fußball und bin deswegen total happy, dass ich das in meinem Fall beruflich und ihr in dieser Form machen könnt. Und deswegen habe ich ganz viele Fragen, ob jetzt im Podcast an Interviewgäste oder am Spielfeldrand, die tatsächlich aus dem Eigeninteresse rauskommen, weil ich wissen will, wie haben Sie das gemacht? Wieso, Jürgen Klopp, haben Sie umgestellt? Was war da der Hintergedanke? Und ich glaube, dass es viel mehr Wie-Fragen und Wieso-Fragen und Warum-Fragen gibt, die nicht gestellt werden und die dooferweise aber ersetzt werden durch, das ist doch schlecht, oder? Ne? Also ich glaube tatsächlich, dass, weil wenn du bei diesen erklärenden Sachen bist, ich will dem Zuschauer. Ich will transportieren, das ist dann mein Job, was da wie funktioniert hat. So. Und natürlich muss ich dann auch erklären, warum etwas nicht funktioniert hat. Aber auch da sind wir ja dann schon wieder bei einem anderen Ansatz und bei einer anderen Wertung dieser ganzen Szenerie, wenn ich dem Trainer die Möglichkeit gebe zu erklären, warum das nicht funktioniert hat. Ich mache meinen Job schlecht, wenn ich dann nicht nachhake, weil er das indem er das zu schön redet. Ne? War jetzt heute einfach alles nur Pech und der Schiedsrichter war ja auch nicht toll. Dann ist es wieder mein Job zu sagen, aber sie haben im Mittelfeld nicht die Kontrolle gehabt. Im besten Fall, um das mal als Beispiel zu nehmen, die Zweikampfquote war heute 20% schlechter und sie haben auch deutlich mehr Fehlpässe gespielt. Also kommen im besten Fall mit Fakten. Und dann muss er das, wie ist das erklärbar? Dann muss er das beantworten.
Wie kommst du auf diese Fakten? Sind das Sachen, die du dir selbst erarbeitest? Also ich total unwissend würde jetzt, also mich würde einfach mal interessieren, wie bereitest du dich auf so ein Spiel vor?
Die Zweikämpfe zähle ich immer mit.
Zählst du grundsätzlich mit, ja? Nee, ist ja total spannend. Also ja, es sind auch viele Fragen, die bei Instagram reingekommen sind. Aber da können wir
doch gleich mal kurz auch in die Biografie, berufliche gehen. Du hattest ja neben deiner journalistischen Laufbahn einen kleinen Abbieger zu Opta gemacht.
Ja.
Hast du den freiwillig gemacht, weil du sagst, bevor ich mich da ans Feld stelle, muss ich wissen, wie der moderne Fußball heutzutage funktioniert. Und ich will das halt wissen, weil auch der Fußball gerade, erst Amerika, jetzt auch Europa, viel datenbasierter werden wird in Zukunft. Hast du gesagt, dann nehme ich halt diesen Abzweiger mit, bevor ich mich dann wieder weiter Richtung Journalismus bewege.
Das ist eine super Antwort, die ich ab jetzt immer verwenden werde. Aber heute sage ich ein letztes Mal die Wahrheit.
Du musst
das war ein Zusatzjob und Münchens Wohnungen sind scheiß teuer.
Okay.
Aber okay,
gut zurechtgelegt. Weil gerade Opta als Vorreiter, das ist ja wirklich ein Fundus an Daten, was am Anfang gesammelt wurde. Und ja, da kann man sich ja wirklich...
Alex, du musst wissen, Bones ist unser Mann für die Zahlen. Also keiner liebt sie so wie er. Und ich glaube, Bones, du wärst in Wirklichkeit richtig bei Opta aufgehoben.
Definitiv. Also, ja, wie die Pest hasse, ist dieses Überemotionalisierte. Wenn ich zwei Spiele gewinne, dass ich gleich alles hochfeiere. Genau wie ich den HSV halt im Saisonendspurt deutlich kritischer gesehen habe als Gato, Kai und Muchel. Die haben 5 Siege abgefeiert und ich habe für mich gesagt, man hat 5 Spiele gegen Fallobst gewonnen, der zweiten Liga, und die du gewinnen musst, wenn du aufsteigen willst. Und dieses Leistung, Ergebnis und gegen was da eigentlich passiert ist, mal ins Verhältnis. Danke, Muchel. Das ist einfach mal ins Verhältnis zu setzen. Das finde ich halt dann doch ein bisschen wichtiger als einfach diese blinde Lobhudelei.
Also vielleicht wirklich einen Satz mehr dazu. Ich habe das, bevor ich fest bei The Zone angefangen habe, in der Freiberuflichkeit gemacht, seit 2013, also dann am Ende schon über 3 Jahre. Habe das wirklich ergänzend gemacht, weil ich zwar bei zum Beispiel Sport 1 schon moderiert kommentiert habe, aber man eben am Monatsende natürlich auf die nötige Kohle kommen muss und ich dann eben gesehen habe, oh, da kann ich dann, weil ich nicht jedes Wochenende in einem Bundesliga-Stadion gestanden habe und im besten Fall noch Champions League, da kann ich es dann ergänzen, um dann doch eben meinen WG zu zu bezahlen. Ich profitiere da heute tatsächlich von, das kann ich sagen, jetzt wo ich zugegeben habe, dass es nicht der von vornherein Plan war, aber das war damals schon ein harter Job. Also bei uns überlegst dir, bevor du da die anstellen willst, ruf mich nochmal an, weil ich kann dir sagen.
Also hol mich nochmal, warum
bist du hart? Das große, also Sportdaten, ne? Opta ist da, hab mittlerweile aufgekauft und Stats Perform, aber das ist auch ein bisschen kompliziert. Sportdaten im Fußballbereich und wenn du Sportdaten in Deutschland machst, dann ist es vor allen Dingen der Fußballbereich, die nutzen ja vor allen Dingen Moderatoren und Kommentatoren. Das heißt also, wenn jetzt heutzutage zum Beispiel ich sowas Schlaues sage wie Herr Walter, Sie haben jetzt das 5. Spiel in Folge eine Schussgenauigkeit von unter 50% gehabt und die Zweikampfquote ist jetzt eben entsprechend abrutscht, dann habe ich das natürlich nicht mitgezählt, sondern dann habe ich von Stats Perform, Opta Sports, habe ich eine sogenannte Vorschau-Mappe bekommen, habe mir da die richtigen Sachen zumindest mal angestrichen, denn da stehen genau solche Sachen drin. Das heißt also, man bastelt solche Mappen, wenn es nicht nochmal ganz konkrete Anfragen gibt, dann ist es wirklich für jedes Spiel in der Bundesliga und auch in der zweiten Liga eine Vorschau-Mappe für alle Kommentatoren, natürlich auch für die Leute, die das im Audiobereich machen. Da schaue ich mir dann als Datenredakteur an, was gibt es für Auffälligkeiten grundsätzlich. Der HSV hat jetzt seit Spieltag 3 nach einer Halbzeitführung nicht mehr verloren. Das könnte jetzt zum Beispiel ein klassischer Fakt sein. Es gibt auch dann Spielerfakten. Glatze in den letzten 5 Spielen mit 6 Torbeteiligung, beste Serie seit 4 Jahren, sowas. Ne? Das sind so Sachen, kannst du da schön mit reinschreiben und der Kommentator, der Moderator können sich dann halt rauspicken, was sie für besonders interessant halten. Und natürlich kann es sich auch ergeben, dass dann ein Glatze völlig doof spielt oder wieder gut spielt und dann ist genau sowas natürlich interessant. Das Problem ist, wenn du das solide machst, was ich immer versucht habe, dann ist okay, jo, Zahlen passen. Wenn du aber einen Zahlendreher in so einer Vorschau-Mappe drinnen hast und du sitzt da halt echt lange dran, weil das ist echt ein Wälzer. Und Wolf Fuß liest vor, der HSV, sagen wir mal, in den letzten, seit Spieltag 5 nach Halbzeitführung nicht mehr verloren. Ich habe es aber verdreht, weil ich die Excel-Tabelle falsch gelesen habe und eigentlich ist der Fakt nach Halbzeit Rückstand nicht mehr gewonnen. Ja. So was passiert. Und er sagt es live, dann bist du am Montag, wenn du wieder in dem Büro sitzt, bist du halt der Typ, der zum Chef zitiert wird. Weil du kannst halt viel falsch machen und weniger richtig machen. Also, das gibt es ja in anderen Branchen auch ganz viel, aber deswegen...
Aber dann hilft dir
ja, Job jetzt ist,
aber dann hilft es dir ja, dass du bei Opta gearbeitet hast, um mit total, so Daten einfach viel besser umzugehen.
Genau. Ich weiß jetzt, also erstens kann ich unsere Datenleute, dann kann ich deine Frage gleich beantworten. Wir haben natürlich auch die entsprechenden Leute, also wir haben die bei uns angestellt und bekommen auch solche Mappen. Ist ein bisschen doof für die, weil ich nicht genau weiß, was gibt es eigentlich an Datengrundlage. Da kann ich natürlich dann Streber sein, weil ich diesen Job eben selber gemacht habe. Aber ich habe, glaube ich, schon, das war damals auch schon ein Vorteil, ich habe so natürlich ein gewisses Gefühl, so was interessiert den Zuschauer jetzt wirklich? Also interessiert den das jetzt gerade oder ist das eine Information? Vielleicht ist ehrlich gesagt sogar im Audiobereich, im Radio noch ein bisschen häufiger so, weil die müssen halt durchquatschen und die sind ganz froh, habe ich auch selber gemacht, weiß auch, wie es sich anfühlt. 90 wenn Jahre sie, wenn sie dann halt, genau, wenn du dann halt mal so einen Fakt da hast, ist halt immer schön, da gibt es dann auch mal Fakten, da, wenn man genau analysieren würde, würde man sagen, den hat die Welt jetzt gerade nicht gebraucht. Aber so, kann man entweder sagen, Kommentator schlecht ausgewählt oder warum stand der eigentlich in der Vorschaumappe drin? Aber tatsächlich kenne ich diese Zahlen, weiß halt überhaupt, was so möglich ist, okay. Wenn wir zum Beispiel eine Sendung vorbereiten, kann ich eben sagen, lass uns doch mal schauen, wie viel, was die Hauptangriffszonen sind. Haben die mehr über rechts oder links genau, gespielt? Ja. Da musst du, kann man schön rausfiltern, gibt's eine Software für die Opta nutzt? Das weiß ich natürlich und dann passt es entweder, weil das ist eigentlich das Schönste tatsächlich, deswegen habe ich das in dem Interview auch gesagt, wenn man sich selber die Spiele anschaut und ein Thema findet, HSV, Spielaufbau deutlich verbessert, sagen wir mal. Das habe ich so gesehen und dann habe ich die Daten dazu, da kann ich dann unsere Redaktion nochmal anhauen und sagen so, ey, ist es wirklich so? Jo, mehr Chancen kreiert im Vergleich zum Saisonschnitt, bessere Passquote, da muss man dann wieder aufpassen. Das ist zum Beispiel auch ein Vorteil, wenn du dich tiefer mit beschäftigst, weil Passquote kannst du natürlich auch 100% haben, wenn Kai und ich in so einer Innenverteidigung den Ball nur querschieben. Also insofern ist das ein Vorteil und kann total interessant sein, man muss halt im richtigen Maß einsetzen.
Also ich sehe deinen Job mittlerweile in ganz anderen Augen. So, also, weil ich meine, Moderatoren, muss man ja ganz ehrlich sagen, wir sitzen hier jedes Wochenende und wir nehmen es natürlich nicht immer im Podcast auf, aber es ist immer die Diskussion auch über die Moderation oder auch in den sozialen Medien. Ne? Also ich glaube, wie viel über Moderation hergezogen wird und wir kennen es ja auch, wenn wir irgendwie ein HSV-Spiel machen,
absolut. Ey,
das Erste, was gemacht wird, wer ist Moderator und wir schalten auf Stadionatmosphäre.
Ja, aber du verwechselst gerade Moderator mit Kommentator, glaube ich.
Ja,
ich glaube, so also Kritik kriegen beide ab. Der leichte Vorteil des Moderators, ich meine, ich habe beide Jobs lange gemacht, Kommentator jetzt tatsächlich weniger, habe ich dann für die NBA viel gemacht, so jetzt auch noch ein bisschen weniger, aber der leichte Vorteil des Moderators ist eben, wenn es wirklich wichtig wird, habe ich Pause.
Genau.
So, ja. Und der Kommentator, Wolf Fuß hat das mal gesagt, und ich finde, die Beschreibung ist schon halt ganz schön. Er hat einen Job, in dem er sich einfach dreist bei jedem Zuschauer aufs Sofa setzt. Und der ist halt da, jetzt mal die Stadion-Atmo als Knopf auf Fernbedienung mal weggedacht, aber das macht er halt erstmal, ob der Zuschauer will oder nicht. Der sitzt halt da und entweder er gefällt ihm und ist ein netter Gesprächspartner oder er nervt wie Sau, aber er wird da erstmal sitzen. Und das ist bei mir ein bisschen anders, weil man kann theoretisch sagen, ja, dann schalte ich halt erst zum Spielbeginn ein und die Halbzeitpause verbringe ich auf dem Klo und Bier holen und gut ist. So, das kann was mit dem Ego eines Moderators machen, aber am besten denkt man nicht zu viel drüber nach.
Aber sag mal ganz kurz, ich finde es unglaublich interessant, ich glaube Bones auch. Nochmal zurück zu den Zahlen. Hast du das Gefühl, es gibt so ein paar Trainer, ich glaube Ralf Rangnick kennst du relativ gut, Matthias Sammer, die diese Zahlen so auf die Spitze getrieben haben, ausgenutzt haben und dann auch wirklich den sportlichen Erfolg mit sich gebracht haben? Oder sagst du fast eher so, Vorsicht, da sind auch schon viele mit auf die Fresse gefallen?
Oder anders, vernachlässigt Ralf Rangnick vielleicht ein bisschen zu sehr den Mensch-Spieler bei zu viel Datenanalyse, für dein Gefühl?
Ach, also da würde ich mir jetzt nicht auf Rangnick einschließen.
Oder generell.
Aber gibt es. Also ich kann euch gleich einen konkreten Fall nennen, bei dem ich glaube, dass er das sogar selber auch gesagt hat. Also grundsätzlich, ne, ich glaube, bestes Beispiel ist ja Midtjylland als Verein, der so datenbasierend arbeitet, ist ja total, so
Moneyball
total spannend, System, genau, so, ne? So, genau, also wie aus dem Baseball kopiert. Domenico Tedesco ist ein unglaubliches, stimmt, Genie taktisch, absoluter Nerd, also sowohl taktisch als dann natürlich auch zahlentechnisch. Und ich habe bei dem das Gefühl, deswegen sage ich das jetzt hier so offen, mag mich täuschen, aber ich habe wirklich das Gefühl, seit er jetzt dann die Auslandsstation hat,
hatte nach der Schalker Zeit und jetzt zurück bei Leipzig ist, ob man sie mag oder nicht, der ist, der hat in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, übrigens auch in der Art und Weise, wie er sich im Interview gibt, aber ich habe auch das Gefühl, im Zusammenspiel bzw. im Umgang mit den Spielern richtig was draufgepackt. Und da vielleicht jetzt eine bessere Gewichtung als vorher drin. Weil das, er war ja schon, ne, der damals Bester in seinem Trainerlehrgang. Das war der jüngste, weiß gar nicht, saumäßig junger Trainer in der Bundesliga und so. Den Ruf hatte er ja sowieso schon. Es hat dann nach der guten ersten Saison auf Schalke, auch wenn sie nicht den geilsten Fußball gespielt haben, passt irgendwie dann auch zum sehr rationalen, zahlenbasierten.
Wo heute aber viele sagen, das war das Beste, was mit dem Kader möglich war vielleicht. Ne?
Ja, tatsächlich. Ne? Und dann gab es den Abstieg, aber und das kann solche Gründe gehabt haben. Ich will jetzt auch nicht, so nah war ich da auch nicht dran, aber er ist so ein Beispiel, der fällt mir jetzt einfach positiv auf, dass ich das Gefühl habe, oh, der hat sich da entwickelt. So, und auch wieder, wie Kai gesagt hat, also im Umgang mit mir als Reporter, als Moderator und dann, ein bisschen was kriegt man ja auch mit, offensichtlich auch und logisch auch im Umgang mit den Spielern, die im Zweifel dann auch ein bisschen wichtiger sind.
Du hast gerade gesagt, dass du auch viel Basketball kommentiert hast oder machst du es immer noch?
Ja, ich habe jetzt gerade mal eine Pause eingelegt, weil das Fußballspielen zu viel wurde und mein Chef aufgefallen ist, dass ich einige Übertage angesammelt habe. Mal gucken, wie das in der kommenden Saison
war. Aber waren das so deine zwei Sportarten in der Jugend oder womit hattest du angefangen oder wie hat sich die Vielfalt entwickelt? Womit ging es denn los bei dir sportlich?
Ja, also Fußball, Basketball, fast parallel. Basketball kam ein bisschen später dazu und schon immer auch Tennis dabei. Also die drei Sachen waren immer da und natürlich dann auch entsprechend viel da am Wochenende.
Auch Vereinssport?
Ja, alles? Also das war tatsächlich und also das wird mindestens eine Sportart zu viel, um dann eine ein bisschen besser zu machen. Also bei mir hätte es nie zu was Höherem gereicht, aber natürlich zu viel. Jetzt, weil ich auch weiß, dass bei mir nicht zu mehr gereicht hätte, finde ich es irgendwie auch ganz cool, dass ich es alles gemacht habe. Hilft mir übrigens auch im Job, deswegen habe ich es auch nicht gemacht, könnte jetzt auch die schlaue Antwort sein, aber ich hatte halt einfach auf alles Bock. Irgendwann habe ich mit Tennis dann aufgehört, weil mir dann Mannschaftssport doch ein bisschen mehr getaugt hat, aber jetzt gerade wieder frisch angefangen, wie mindestens einer aus dieser Runde weiß. auch deswegen super cool, aber also ich glaube, und der treffen sich dann immer ganz, ganz viele, die so sportbegeistert sind. Ich hatte halt auf alles Bock, dann irgendwann gemerkt, das war tatsächlich auch ein Aderlass mit dem Job, so geil der ist, aber ich konnte
halt nichts
mehr am Wochenende machen. Ja, sau viel. Also, ja, ne?
Also du wohnst in Hamburg, aber eigentlich bist du nur unterwegs.
Also zum Frequent Traveler reicht es schon.
Ja, obwohl ich bemüht bin, dass ich das trotzdem zumindest in Deutschland mit dem Zug mache, aber es ist nicht alles möglich und vor allen Dingen dann Champions League halt musst du fliegen, ja. Also normalerweise ein Spiel am Wochenende in der Bundesliga, Freitag oder Sonntag, das sind ja unsere Tage. Dann Samstag Sky gucken, damit ich für den Podcast am Montag vorbereitet bin. Podcast unterschiedlich. Jetzt in Corona-Zeit ein bisschen weniger, aber normalerweise dann auch mit Besuch irgendwo. Ja. Oder eben dann mit einem zugeschalteten Gast und dann Champions League.
Das erklärt aber so ein bisschen auch deine Beule auf dem Kopf, ne? Also wenn du heute hast du schon erzählt, musst du mal unbedingt wiedergeben. Du wolltest heute nochmal schnell zum Sport.
Eine neue Sportart kennengelernt.
Sportbegeistert.
Ja.
Was ist da passiert?
Genau? Das übrigens, man muss jetzt grundsätzlich erstmal wissen, dass ich deswegen auch größere Qualität im Basketball, deswegen auch größere Qualität im Basketball als im Fußball, weil ich 1,96 Meter groß bin, lang bin. Was an sich im Basketball super geholfen hat, was aber doof ist, wenn man in den Keller geht, um seinen Golfbag zu holen und für einen Moment in Gedanken ist, weil man vielleicht zu viel im Kopf hat und zu viel Sport, zu viel Freizeit in diesen Tagen, weiß ich auch nicht. Und es hat echt gescheppert. Und es war nicht das erste Mal. Und möglicherweise hat das der eine oder andere Hörer dann jetzt schon festgestellt, ich habe es nicht mitgezählt, genauso wie ich keine Zweikämpfe während Spielen zählen kann. Aber es hat mich schon gut Gehirnzellen gekostet. Ja.
Aber warst du dann als kleiner Junge auch bei Wolfsburg im Stadion oder bei Braunschweig im Basketballstadion?
Tatsächlich war sogar Braunschweig mein erster Fußballverein. Meine Eltern sind Braunschweiger, also kommen da aus dem Dorf direkt bei Braunschweig. Und Eintracht Braunschweig gegen den FC Homburg war mein erstes Fußballspiel im Stadion. Und weil ich jung war, habe ich natürlich gedacht, und ich habe es auch erschreckend lange gedacht, dass das bestimmt hier irgendwo liegt, weil Homburg und Hamburg kann ja nicht weit auseinander liegen, weit gefehlt. Und dann war Wolfsburg, also Basketball dann in Braunschweig auch viel. Dann war Wolfsburg tatsächlich die Mannschaft, bei der ich jetzt zwar kein Fan geworden bin, aber bei der ich halt Bundesliga-Fußball erleben konnte. Ja. Also du konntest halt die du eigentlich nur im Fernsehen, in der Sportschau oder Wran oder so siehst, konntest du dann halt hautnah erleben. Das war Wolfsburg. Deswegen war ich da natürlich regelmäßig, so regelmäßig dann das eigene Sporttreiben zugelassen hat. Dann habe ich in Göttingen studiert und war da dann noch ein bisschen häufiger dann beim Basketball, weil das ja eine Basketballstadt ist. Da hat mir dann der Fußballverein gefehlt, aber ja, so der
schielst du ab und zu noch rüber zu Braunschweig? Oder als sie aufgestiegen sind in die erste Liga, dass man da nochmal denkt, so geil, dass die es echt nochmal gepackt haben nach 40 Jahren?
Ja, so ein bisschen, also so ein bisschen Kinder. Bezug habe ich tatsächlich auch noch weiter zu dem Verein. Mein Onkel war sogar mal Präsident von Eintracht Braunschweig. Ja. Also da ist
wo es doch ein e.V. richtig war.
Ne? Ja, also ist lange her. Ich kenne ein paar im Verein und natürlich ist es so, wenn du in der Nähe von Wolfsburg, also ich meine, in Helmstedt auf der Schule ist dann nochmal die kleinere Stadt, aber in der Nähe von Wolfsburg, so eine Viertelstunde weg, bin ich ja groß geworden und da hast du dann zum Beispiel bei dir im Fußballverein, hast du so, würde ich mal sagen, bei einem, sagen wir mal, also mal klein gedacht, 15-Mann-Kader, hast du 10 Wolfsburg-Fans und 5 Braunschweig-Fans. Oder sagen wir mal 7 Wolfsburg-Fans, 4 Braunschweig-Fans und dann noch von irgendwie
Hannover.
Ne? So, ja, genau. Oder ich bin einfach Bayern-Fan, weil die sind ja einfach die Besten.
beim Wolfsburger Aufstieg warst du jetzt schon mehr Wolfsburg emotionalisiert.
Ja, übrigens gegen Kloppos Mainzer. Ne?
Genau, damals. Das Ergebnis weißt du noch?
4-3, glaube ich.
5-4.
Ja, genau. Rollpräger, 2 Tore, Elfmeterpunkt im Rasen, hinten im Garten von Familie Schlüter. Das ist, ich glaube, ich habe dieses Platz, Stürmen und Rasen einfach nur, weil es geht, rausschneiden erfunden in Wolfsburg.
Ja. Schreib das bitte in Wikipedia. Kriegst du noch einen von der Elf damals zusammen, von der Aufstiegself?
Ja, klar. Also jetzt muss ich überlegen, weil es natürlich danach dann viel Ergänzung gab zur ersten Liga. Aber Frank Reiner war mein Held, hat auf der Außenbahn gespielt. Roy Präger vorne war Mega-Ikone, genau. Holger Ballwanz, ich glaube, Jens Keller kam dann erst dazu.
Nee, ich habe geguckt, der hat da gespielt an dem Tag.
Ach krass, okay.
Libero noch, das gab es damals noch.
Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, wer war Reitmeier, jetzt wird es nerdig, ne?
Ja, total.
War Reitmeier da schon im Tor, da kam er dann erst?
Da war noch Uwe Zimmermann.
Ach, Uwe Zimmermann, ja.
Das geilste
langgezogene Uwe.
Das geilste, Willi Reimann, damals Aufstiegstrainer, ging mit einem Torwart in die Saison. Die hatten keinen Ersatzkeeper, das muss man sich auch mal vorstellen. Heutzutage undenkbar, dass du ohne Ersatzkeeper.
Ich war damals ja auch noch so relativ jung und habe mit dem VfL Wolfsburg sehr gehadert, weil ich nicht verstanden habe, warum sie ihren eigenen Torhüter ausbuhen bei jedem Ballkontakt, bis ich ja kapiert habe, das ist kein Buh, sondern ein Stark. Danke, dass du das auffrischst.
Ja. Nee, und dann gab es noch Detlef Dammeier.
Ja, klar. Detlef Dammeier hat, glaube ich, auch in dem Spiel
Doppelpack getroffen. Auch.
Ja.
Zweimal Elfmeter, ne?
Wir haben hier übrigens eine sensationelle Frage reinbekommen bei Instagram. Ob du häufig mit Julian Nagelsmann verwechselt wärst?
Ist schon passiert, ja.
Also Julian Nagelsmann
wegen der quasi
mit Bart, ne?
Ja. Du musst vorhin lachen, als du von ihm erzählt hast, weil es ist uns auch aufgefallen.
Ja, es ist irgendwie schon passiert. Ich glaube, es ist eher optisch und nicht, weil wir ähnlich Ahnung von Fußball haben.
Und sag mal, ganz viele Fragen hier noch, die Frage muss auf jeden Fall gestellt werden. Deine Prognose als absoluter Experte zum HSV?
Gerade das erste Spiel, HSV gegen Braunschweig, wenn wir jetzt gerade drüber gesprochen haben. Ne?
Ich bin ja der Meinung, dass, jetzt kommt erstmal ein ganz phrasiger Satz.
Hatten wir ja vorhin noch.
Der HSV ist auf einem guten Weg. Mhm. Das habt ihr alles hier im Podcast schon erzählt. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, also kann ich jetzt ein bisschen mehr erzählen als in den Jahren davor oder ein bisschen genauer erzählen, weil ich wirklich ein bisschen mehr geschaut habe. War ich übrigens auch beim bitteren Spiel gegen die Hertha dann im Stadion. Das war enttäuschend. Das hat, glaube ich, auch gezeigt, was noch fehlt und das noch was fehlt. Aber ich glaube, dass der HSV, also dass er den eigenen Anspruch hat, ist eh klar. Bei all der Ruhe und Demut und Bodenhaftung, die da jetzt im Verein drin ist, auch von Jonas Bold geprägt. Aber ich habe sie vorne, ganz klar vorne mit dabei. Also,
würde mich interessieren, hast du dich mal mit dem Kader ein bisschen beschäftigt? Also, würdest du sagen, der Anspruch ist bei dem Kader gerechtfertigt?
Es ist ja eine total spannende Entwicklung, die dieser Kader da gemacht hat in den letzten 1-2 Jahren. Auch, dass vielleicht die Star-Power ein bisschen zurückgegangen ist im Vergleich auch zu der ersten Phase nach dem Abstieg. Man hat jetzt Das war ja auch ganz klar der Plan, mehr auf Zweitliga-taugliche Spieler gesetzt.
Genau, und Talente
ein bisschen. Also das wäre dann jetzt in dieser Phase wahrscheinlich die große Herausforderung, wenn es mit dem Aufstieg geklappt hätte, weil ich mich gefragt habe, okay, wenn du jetzt auf Zweitliga-Leute setzt, um den Aufstieg zu schaffen, wie viel Umbruch gibt es dann? Ja. Das ist auch dann, müssen wir uns jetzt noch, das wäre jetzt wieder typisch Hamburg, noch nicht mit beschäftigen. Das können wir dann ab Spieltag 3, wenn es 3 Siege gegeben hat, machen. So, wie müssen wir den Kader jetzt in Liga 1 umbauen?
Ja.
Erstmal ist ja gut.
Das ist Hamburg, ja.
Ja, aber macht ja irgendwie auch Spaß. Ich finde den Kader gut zusammengestellt. Ich finde, gab ja jetzt gerade, oder? Ist jetzt
Wagnermann?
Ist offiziell, ne?
Eigentlich, also genau.
Also es war wurde eh klar,
heute vom Training freigestellt.
Ja. Ich glaube, dass das jetzt zum Beispiel nicht so viel wehtut. Ich finde tatsächlich, dass...
bisher bei uns auch nur verletzt gewesen.
Ne? Ja, genau. Ich fand die da auch ein bisschen limitiert. Also jetzt wird es einmal gemein, obwohl ich großer Fan bin, aber ein bisschen jattermäßig, zu jattermäßig. Und zu viele Jatters solltest du dir nicht erlauben, so viel positiven Effekt so ein Bakary Jatta da auch ins Spiel reinbringen kann.
Der ist die Saison übrigens super schwer haben wird.
Ja.
Jatta, definitiv.
Deine Meinung?
Ja.
Schwer, tatsächlich auch einen Stammplatz zu haben?
Ja, ganz klar.
Weil ihr da wie?
Mit dem Königsdörfer über außen jetzt.
Aber der ist Linksfuß.
Ja, spielt aber auch, ist über rechts gekommen beim Testspiel. Und
wäre natürlich ein ganz anderes Fußballspiel. Ne? Also Jatta in die Gasse schicken, das, was gegen den HSV zum Beispiel dann im zweiten Spiel gar nicht mehr funktioniert hat, ist ja eigentlich ein Grundelement. Und das machst du beim Linksfuß natürlich gar nicht.
Mhm. Ja. Das ist ja auch nicht nur ein Grundelement vom HSV, sondern auch von Jatta. Er kann ja nur das.
Genau.
So, ne? Und deswegen
also, du weißt ja, was du kriegst. Ne?
Genau. Und spätestens kriegst, wäre deswegen auch bei Liga 1 Feierabend gewesen.
Da, ja.
Ja, aber ich sehe das so, also ich habe in diesem Podcast jetzt gelernt, dass die These, wir sind auf einem guten Weg, vom Bones und Alex jetzt im Keller dann nochmal mit den Opta-Daten ausgewertet wird und dann kommt ihr da wieder raus und dann weiß ich ganz genau, was passieren wird und dann setzen wir alle unsere Tipico-Kohle.
Ja. Übrigens, dieses andere Spiel kann ja wirklich auch gut sein. Ne? Also weil auch da ist dann wieder die Frage, wie gibt das Trainer-Manager am Mikrofon wieder, aber es ist durchaus legitim zu sagen, wir haben da jetzt ganz andere Möglichkeiten, flexibel zu spielen. Wollen wir das oder wollen wir das?
Mhm.
Und das kann Schlüssel sein. Also gegen Hertha hat das, was den HSV davor stark gemacht hat, jetzt nicht übertreiben, weil ich weiß, dann sieht Bones das zu kritisch, aber da hat das nicht mehr funktioniert. Das Spiel hat Hertha dann verstanden und hat es auch, muss man dann sogar sagen, erstaunlich gut weggenommen.
Ja.
Da ein anderes Element drin zu haben, wäre natürlich ein großer Luxus. Und sich das dann sogar in Liga 2 leisten zu können, ist natürlich erstmal super.
Aber wie schätzt du, die Walter speziell und auch die Entwicklung allgemein im Fußball ein? Erkennst du immer mehr Trainer, die von Saison zu Saison oder in der Saison auch mal komplett die Taktik umstellen, weil sie decoded oder also entschlüsselt wurden?
Können wir die Frage kurz schieben? Ich habe noch eine Hater-Frage zu deiner persönlichen Meinung.
Und zwar, dann bitte.
Walter hat ja diesen Stil, dass man wirklich Situationen wirklich bis zum Ende ausspielen soll, möglichst keine hohen Bälle. Und der HSV hat ja trotzdem gegen Hertha bis zur 92. nicht wirklich was hinbekommen.
Ja.
Fandest du es denn nach deiner persönlichen Meinung, was du vom Fußball verstehst, richtig konsequent auch bei 0-2 bis zur 93. an diesem Flachpassspiel festzuhalten? Weil es hat Hertha ja relativ einfach
Gute
gemacht,
Frage,
die Bälle weg zu verteidigen. Also man muss halt auch sagen, dass hohe Bälle auf die Innenverteidigung von Hertha denen über die Saison auch gefallen hat. Ne? Also dann Brechstange rauszuholen, hätten sie auch gesagt, jo danke, ich hätte es trotzdem mehr
erwartet. Vielleicht den zweiten Ball dann einfach provozieren zumindest.
Ja. Also tatsächlich, weil dafür war, also dieses Spiel über außen, das fand ich schon in dem Spiel, wirklich nicht über
genau,
die Wochen davor, aber in dem Spiel schon erschreckend, dass du das Gefühl hattest, die Leute, die erstmal für den Spielaufbau startend verantwortlich sind, die Innenverteidiger, die hatten schon nicht so die richtige Idee, wer jetzt hier was voranbringt. Es gab so ein paar, das ist sehr detailreich, es gab so ein paar Situationen, in denen dann der Flügel mal überladen wurde, über die Achter, wo ich gedacht habe, jo, so könnte es was werden. Das war auch klare Vorgabe offensichtlich. Gab's zu wenig und dann war natürlich auch eine totale Unsicherheit drin.
Ja.
Und wenn du Unsicherheit drin hast, dann als Plan B immerhin auf den zweiten Ball zu gehen, ist super. So ist jetzt auch keine Neuerfindung, macht in der Bundesliga nahezu jeder Verein. Ich glaube, nur die Bayern schalten da nicht um, weil sie es nicht nötig haben. Aber selbst andere Top-Teams. Ja, ist, also es wäre, ich sag mal so, es hat mich zumindest gewundert, dass sie es nicht versucht haben, weil mit Plan A so wenig funktioniert genau. hat. Ob jetzt Plan B funktioniert hätte, das können wir nicht sagen.
Ja. Ja. Außerdem, du kannst auch nicht sagen, zum Teil setzen es ja die Spieler manchmal auch nicht um, obwohl es vorgegeben genau. wurde. Oder ja. du erreichst die Spieler einfach nicht mehr. Ne? Also,
ja. Also konnte ganz gut sehen, Reis sollte mal so ein Kommen gehen. Also Jatta kommt, Reis geht da, ja. geht da rein. Das sollte eine Variante sein, die sie spielen gegen die Hertha, die eben auf dieses einfach nur Jatta-Lauflinie runter, die da einfach zu gut drauf eingestellt genau. gewesen sind. So, und das war ein klarer Plan und das ist ja auch ein total nachvollziehbarer Plan und hätte ein Schlüssel sein können, hat die Mannschaft auf dem Platz nicht ja. hinbekommen, nicht oft genug umgesetzt. Also, und
auch da muss man wieder berücksichtigen, ne? Das ist ja nicht so, dass eine Person eine Ansage bekommt, sondern es müssen ja 4, 5 Leute mitspielen. Wenn einer von den 4, 5 nicht mitspielt, sind die anderen 4 gleich verwirrt und es kommt nicht mehr zustande.
Ja.
So, ne? Also es müssen wirklich alle mitspielen.
Ja, und tatsächlich, weil wenn man das dann sieht, dann ist es total einfach. Und also der Spielzug an sich ist jetzt so einfach, dass ich ihn hier sogar in einem Podcast erklären kann. Aber es reicht eben, dass ein Bakary Jatta den Weg Richtung eigene Hälfte macht, jetzt mal übertrieben formuliert, und der Innenverteidiger einen kurzen Moment denkt, genau. ach klar, dann spiele ich den jetzt an. Der will aber eigentlich nur den Raum aufmachen, ist sowieso unsicher, weil er gerade da einen schlechten Tag erwischt hat, hat einen Ballverlust, es bringt völlige Unsicherheit rein und beim nächsten Mal sagt er sich dann, nee, bevor mir das wieder passiert und wir so einen gefährlichen Ballverlust haben, nee, dann lasse ich das lieber, dann gehe ich doch. Und das heißt jetzt nicht, dass er jedes Mal nur Kopf runter gerade ausgerannt ist, aber dann spiele ich doch wieder das klassische Spiel. Und schon funktioniert ein Element, was du dir überlegt hast, was du ausgearbeitet hast, nachdem du die Schwächen des Gegners analysiert hast und so weiter, schon nicht mehr. Ne? Und so ist komplizierter, also so kompliziert kann es dann eben sein. Deswegen ist es ja auch so geil, so Fußball auf dem Niveau zu spielen, weil du eben dieses Schachspiel mit dabei hast, bei aller Leidenschaft und einem Kampf und all dem, was eben auch dazu gehört.
Um da mal eine große Schublade aufzumachen, wenn du jetzt so ein spielerisch-taktisch hohes Niveau
betrachtest. Wir haben noch eine geschobene Frage von Kai, möchte ich nur.
Stimmt. Und dann, sag mal, nehmen wir mal Atletico Madrid, die ja wirklich sehr auf zerstörerischen Fußball und viel auf Standard setzen. Findest du das schön oder respektierst du das, dass sie es einfach so konsequent durchziehen und vielleicht, sag ich mal, mehr Varianten in der Standard haben als jede andere europäische Spitzenmannschaft? Oder wie empfindest du als...
Ich finde gar nicht mehr Varianten, sondern nur extremere Varianten.
Mhm. Also die haben auch, also gerade in der Meisterschaftssaison, die haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie ein Drittel aller Tore wirklich durch Ecken und dass sie halt auch immer eine Idee haben für die zweiten Bälle. Wenn der Verteidiger den dahin köpft, muss da immer einer stehen, dass man gleich den zweiten Ball hat nach der Ecke.
Also gehört für mich zum Standard dazu, auf den zweiten Ball zu gehen? Also ich stimme dir zu, dass ich es auch bewundernswert, also ich finde es eine Erweiterung, dass eine Mannschaft so ins Extreme rücken kann.
Dass du halt die spielerische Limitiertheit dadurch ausgleichst, oder was macht das mit dir?
Also bei Atletico habe ich eine relativ klare Meinung, ich finde es gut, dass es die gibt, wenn es mehr erfolgreiche, also wirklich in der Spitzengruppe, in der sie halt sind, jetzt auch schon seit ein paar Jahren in Europa, wenn es mehr erfolgreiche Mannschaften mit dem Stil gäbe, fände ich es schon wieder doof. Aber irgendwie finde ich es dadurch, dass sie doch irgendwie zum Glück immer noch eine Ausnahme sind, finde ich es dann schon wieder cool. Mit diesem Trainer, also allem, was dann eben die Sache rund macht, oder die wollen wahrscheinlich eher eckig genannt werden und unangenehm. Aber das finde ich dann schon wieder gut. Wenn du ein Finale hättest mit zwei solchen Mannschaften, ne, auf der anderen Seite Mourinho, das wäre hässlich, das wollen wir alle nicht.
Okay. Ja. Nee, dann kann ich jetzt Frage. Also ich fasse die Frage lieber, die geschobene Frage, damit wir auch, ich glaube, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr, aber rechnest du mit einer taktischen Veränderung vom HSV in der nächsten Saison?
Oder mit einer Erweiterung?
Ja, mit einer
genau, also ich glaube mit einer Erweiterung schon. Wer ist denn jetzt da noch als Offensivspieler eine Option? Das könnte ja zumindest helfen.
Biblia von Ingolstadt für links außen
kam auch. Und der ist 22 Jahre. Ihr habt in eurer letzten Folge habt ihr auch noch über einen möglichen Neuzugang gesprochen.
Ja, Sahid Insiti von
Hajduk Split
hat sich aber erstmal zerschlagen, glaube ich.
Ja. Ich glaube, es hängt aber auch davon ab, wie viel Wagner man
jetzt
bringt. Ne?
Genau, also es kommt natürlich jetzt auch echt drauf an, was da noch so an Personal kommt. Tim Walter war zu erfolgreich, als dass er seinen Stil ändern sollte. Würde ich ihm auch niemals so raten. Ich finde übrigens auch grundsätzlich gut, dass Trainer für was stehen.
Für was stehen, ja.
Also ich finde es zu komisch, wenn du der Trainer bist, der bei dem du nicht weißt, was da eigentlich kommt. Hab erstmal einen klaren Stil, weil wenn du mal schaust, wer sind die erfolgreichsten Trainer der Welt, ne? Gegen Pressing Klopp, Ballbesitz Guardiola, verteidigen Mourinho, Simeone. Du kannst das immer in einem Wort zusammenfassen, du wirst ihnen aber trotzdem nie komplett gerecht, weil sie natürlich auch noch mehr können.
Genau.
Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Das heißt also, Tim Walter würde ich jetzt, mal davon abgesehen, dass ich niemals tun würde, würde ich jetzt den Ratschlag geben, bleib natürlich bei dem, was dein Stil ist und guck halt, dass du zum Beispiel für genau solche zweite Halbzeiten wie jetzt im Rückspiel Relegation, dass du eventuell noch mehr oder einen noch besseren Plan B hast, der dann ein anderer Stil ist und vielleicht auch einen Tick anders oder ein bisschen ausgearbeiteter als einfach nur, Leute, wir gehen jetzt auf zweite Bälle, lass den Glatzel da irgendwie verlängern.
Er nennt es ja nicht immer Plan B, sondern für ihn ist es ja mal Plan A1, Plan A2. Also er spricht da ja so überhaupt nicht gerne von diesem Plan B. Ne? Also es ist immer so.
Genau, würde ich glaube ich jetzt als, ist glaube ich auch schlau, weil dann ist halt ja auch nur klar, Plan A hat nicht funktioniert.
Genau.
Also manchmal glaube ich, kann man das. Also ich glaube jetzt in der Halbzeitpause oder sagen wir mal so 70. Minute gegen Hertha hätte man auch aussprechen dürfen, dass Plan A nicht funktioniert hat. Da hätte keiner aus der Mannschaft gesagt, was? Wir sind doch gut.
Erkennst du mittlerweile taktische Umstellungen schon nach 15, 20 Minuten von Trainern?
Er nickt. Ja, aber also das ist halt auch mein Job. Ne? Also sicherlich nicht so gut wie jetzt ein Sandro Wagner neben mir, aber es ist ja zum Beispiel auch mein Job, dass ich in der Zeit, in der das Spiel dann läuft, in der ich dann, ich habe es gesagt, Pause mache, aber natürlich dann trotzdem arbeite, mir das Spiel angucke und so über mögliche Analyseszenen, die wir dann nach dem Spiel oder in der Halbzeitpause bearbeiten, mir Gedanken mache. Und deswegen muss ich das Spiel auch analytisch sehen und eben schauen, ach guck mal jetzt, weil das sind ja die Geschichten, exakt die Geschichten, die wir dem Zuschauer präsentieren wollen.
Aber Leute, macht das Spaß, mit dir Fußball zu gucken?
Nee, ne? Also ab 4 Bier wahrscheinlich, aber davor schwierig. Und ich, also mir macht's auch, das ist jetzt super unsympathisch, aber mir macht's auch bei wichtigen Spielen gar nicht so viel Spaß, das mit anderen zu schauen, weil ich viel mehr so, bin totaler Tunnelgucker. Und das ist überhaupt nicht mit, ach guck mal, jetzt ist es auf einmal, sind die Achter breiter aufgestellt, wie konnte er denn das nur tun? Also das gar nicht, sondern also zum Beispiel Nationalmannschaft, das ist glaube ich, ist wirklich das, mal gucken, was jetzt in Katar sein wird, aber das ist glaube ich das, wo ich am emotionalsten werde. Da bin ich fast am liebsten für mich. Und das jetzt nicht wegen taktisch oder so, sondern weil ich das zu 100% emotional aufsaugen will oder mit allem aufsaugen will. Natürlich will ich dann auch wissen, was macht der jetzt gerade? Letztes Turnier, wann stellt er jetzt den Kimmich endlich weg von Rechtsverteidiger aufs zentrale Mittelfeld und so. Aber vor allen Dingen auch selber mit meinen Emotionen klarzukommen und dann, das bringt es wahrscheinlich auf den Punkt. Ich weiß, irgendwie komme ich dann selber, und das ist schon schwer genug bei solchen Spielen, mit meinen Emotionen klar, wenn ich dann jetzt auch noch die von Kai steuern müsste. Der sich gerade vom Balkon stürzen will, weil Kimmich die nächste
Plan A
genau, funktioniert. Ja, genau, weil die nächste Flanke irgendwie in das Tor gesehen, dann würde mich das, glaube ich, in dem Moment zu sehr stressen. So. Aber nee, es kommt immer drauf an. Im Job, also das ist halt, dafür werde ich ja dann auch bezahlt. Da gucke ich sehr analytisch, und man kann Fußball, also kennt ihr doch auch, oder? Also weiß ich nicht, aber man kann Fußballspiele unterschiedlich gucken. Ich kann auch mit einem Bier ein Fußballspiel gucken und kann dir dann nicht sagen, wie breit die Achter aufgestellt sind.
Aber hast du das Gefühl, dass das Gefälle zwischen erster und zweiter Liga dann doch höher ist? Weil, gutes Beispiel, ich finde, es bringt dir ja nichts, wenn der Trainer einen super geilen Plan vorgegeben hat, ist dann aber an der technischen Umsetzung der Flanke scheitert. Oder ganz krasses Phänomen, was immer völlig unterschätzt wird, du hast einen super Plan, der wurde auch super umgesetzt und alle machen auch super mit und alle haben eine super Zweikampfquote, aber die drei entscheidenden Zweikämpfe hinten wurden verloren und ein individueller Fehler und du gehst mit 0-2 vom Platz. Da musst du doch als Trainer dann durchdrehen. Also
wäre übrigens auch der Moment, in dem ich die Opta-Daten falsch gefiltert hätte. Ne? Wenn ich sage, Herr Walter, Sie haben heute eine fantastische Zweikampfbilanz gehabt, aber dreimal im 16er wird halt der Gegner nicht richtig angegangen, dann ist es wahrscheinlich nicht mal offiziell in der Statistik ein Zweikampf, weil ich nicht mal richtig hingehe. Unterschied ist schon groß. Deswegen wäre es ja auch so.
Ist weniger möglich als in der ersten, oder?
Da ist weniger möglich. Es ist ein ganz anderer Fußball. Also und das muss man schon so sagen. Also ganz einfach runtergebrochen: Es ist sehr athletisch. Es wird viel gepresst und wenn gepresst wird, dann wird in der zweiten Liga bis aufs Name HSV und vielleicht noch ein, maximal zwei andere Mannschaften, wird er drüber geschlagen.
Aber ich glaub,
also wenn ihr presst, dann gucken wir, dass hinten die Räume da sind und dann ja. Schauen wir hinter die Kette. Und der HSV zum Beispiel hat als eine der ganz wenigen Mannschaften den Anspruch, das dann spielerisch zu lösen.
So. Ich glaube, das Gefälle könnte man auch mit Kräuter Fürth dieses Jahr ganz gut zusammenfassen, ne? Als Metapher.
Ja,
also da hat man das ja wirklich gesehen.
Deswegen ist es ja auch so wichtig und deswegen finde ich es auch total spannend, dass der HSV dann diesen Weg gegangen ist, den Kader trotzdem auch an diese Liga anzupassen. Also ja. Weiterhin, da sind wir auch also im Endeffekt das, was wir über Trainer sagen, kann man auch über den HSV als Mannschaft sagen. Also bleib deinem Stil treu, spielerisch starke Mannschaft. Ja, das sollte der HSV auch sein, auch mit dem eigenen Anspruch. Aber ergänzt um Leute, die wissen, wie man Zweitliga-Fußball spielen muss, und zwar erfolgreichen Zweitliga-Fußball.
Und wir müssen natürlich auch mal berücksichtigen, Alexander Schlüter geht ins Stadion mit einem sehr analytischen Blick. Und wir selber haben uns, glaube ich, alle schon erwischt, dass wir mit einem sehr verschwommenen Blick ins Stadion gegangen sind. Vom gesamten Holzen, was wir vorher getrunken haben. Und ich erinnere mich auch zu gut, ich liebe auch die Analyse und ich könnte dir zum Beispiel die ganze Zeit zuhören.
Ja, für mich ist es mega spannend, weil ich gehe ja komplett anders ran. Also ich sitze die ganze Zeit und bin hier komplett sprachlos und lausche euch irgendwie so, weil ich Fußball ganz anders konsumiere.
Ja, aber ich auch manchmal, wollte ich sagen, also man geht auch oft ins Stadion, gerade wenn man viele Bier drin hat, da frage ich mich nach dem Spiel so, nicht wie das Ergebnis war, aber schon nah dran, so was habe ich eigentlich vom Spiel gesehen? Gar nichts. So, ne? Die Spiele gibt es halt auch.
Mhm. Also ich will schon verstehen, was ich da sehe.
Das ja? ist also, sag gerne, ich kann gleich mal einen Meinung dazu sagen. Ja, mach mal
raus. Also ich habe, seitdem ich hier in dem Podcast bin, setze ich mich ganz anders mit dem HSV und auch dem Fußball auseinander, weil wir über so eine Sachen sprechen. Das mache ich aber trotzdem weniger als, also ich konsumiere den Fußball anders. Ich sitze im Stadion, ich lasse mich irgendwie ein bisschen treiben davon, irgendwie es ist mit Freunden zusammen da sein und Emotionen, für mich sind Emotionen unheimlich wichtig und ich schaue halt weniger auf dieses, auf Taktiken, auf wie die Spieler sich verschieben. Mir ist das manchmal dann auch zu viel. Also da geht mir zu viel verloren, um dieses Emotionale irgendwie zu behalten.
Ja, also
deswegen finde ich deinen Job super, dass du das sowas snackable mir irgendwie.
Okay, ja, genau. Das ist ein guter Punkt, weil in dem Moment, wenn ich nur so wäre, würde ich meinen Job nicht gut machen.
Ja.
Also muss tatsächlich für mich ja der Schlüssel sein, der Anspruch sein. Oder das ist der ganz hohe Anspruch an meinen Job, auch wenn der sich grundsätzlich vom Spaßfaktor anfühlt wie ein Hobby, aber da wird er kompliziert. Ich will diesen Fußball in seiner Ganzheitlichkeit darstellen. Ne? Wie gesagt, immer mit dem Zusatz, wird mir ganz sicherlich nicht immer gelingen. So, jetzt zum Beispiel war ich vielleicht gerade in den letzten 10 Minuten auch ein bisschen sehr analytisch.
Aber ich finde es mega spannend.
Also dann ging es gerade noch so, oder wir waren analytisch. Ja. Dann ging es ja gerade noch so, weil ich mir ja immer überlegen muss, wer sitzt da zu Hause auf dem Sofa. Wolfuß sitzt daneben, aber wer sitzt da und hat das Abo bezahlt. Und ich habe zumindest so die Idee von meinem Job, natürlich auch wieder als Team zu verstehen, mit dem Experten, mit dann später dem Kommentator, mit Reporter, Reporterin. Ich habe die Idee von dem Job, den Fußball ganzheitlich abzubilden, weil ich glaube, das ist das, was ihn so geil macht. Mhm. Also, dass er eben beides kann. Dass er super emotional ist, auch über persönliche Geschichten kommen kann, aber eben auch taktisch interessant ist. Und natürlich gibt es dann da unterschiedliche Geschmäcker. Die einen finden das noch ein bisschen geiler und die anderen fühlen sich deswegen noch mehr zum Fußball hingezogen. Aber ich glaube, dass dieses Gesamte dann doch das ist, was den Fußball besonders groß macht und ihn wahrscheinlich sogar auch nochmal von anderen Sachen abhebt. Weil du stehst halt in so einem geilen Stadion wie beim HSV. Du erlebst, du siehst da Dinge, zum Beispiel die beim Football, ich finde Football total geil, aber die sogar einfacher zu erkennen sind, macht den Expertenjob einfacher. Aber es gibt Fußballspiele, da gewinnt die Mannschaft, weil in der zweiten Halbzeit die beiden Achter weiter auseinander gestanden haben. Das gibt es einfach. Und das dann dem Zuschauer zu zeigen, glaube ich, ist auch für denjenigen interessant, der eigentlich gar nicht so mit dem Antrieb da rankommt. Und dann ist tatsächlich ein Schlüsselbegriff snackable, so erklär es mir halt einfach. So, wenn ich dann zu viele Fachbegriffe nutze, dann ist es immer noch schlecht, dann mache ich meinen Job schlecht. Aber ich glaube, es gibt diesen taktischen Bereich, der für alle interessant ist, bis zu einer gewissen Grenze. Und genauso mache ich meinen Job dann eben falsch, wenn ich wenn ich einfach nicht richtig wiedergebe, was für eine krasse Stimmung da gerade Volkspark, Frankfurt-Waldstadion, wo auch immer ist. Weil auch da, ne, also wenn jetzt beispielsweise da dann nach dem Spiel die krasse Verbindung zwischen Mannschaft und Fans und Ultras so da ist, dann müssen wir das transportieren. Das muss dann jeder Zuschauer zu Hause kapieren, dass auch das, also Beispiel Frankfurt, was ist, was eine totale Stärke von denen ist. Und dann muss ich das auch rüberbringen. Und wenn wir das nicht hinkriegen im Team, dann machen wir den Job auch nicht richtig. Ne? Und das ist so der hohe Anspruch, bei dem man zumindest dann immer wieder das Ziel hat, wenn man in so eine Sendung reingeht, dass man das hinkriegt. Und dann gibt es Abende, da geht man raus und sagt, da haben wir vielleicht das ein bisschen falsch gewichtet oder das zu wenig drin gehabt, das haben wir verpasst. Aber irgendwie macht es das auch wieder geil. Also das ist
natürlich auch die Frage, was das Fußballspiel anbietet. Ne? Also wenn da Greuther Fürth gegen Bielefeld 0-0, dann guckst du ja, was kann ich aus diesem Spiel rausziehen?
Ne? Und dann stellt man sich die Frage, was ist es für ein 0-0? Kann ja, also tatsächlich, auch wenn das auch
ein Klischee ist, kann auch ein gutes
0-0 sein, klar. Also, was ist der Grund für ein 0-0?
Aber natürlich gibt es bessere
0-0. Genau, aber natürlich gibt es auch 0-0s, wo man sagt, liebe Zuschauer, dieses 0-0 hat vor allen Dingen stattgefunden, weil beide, also maximal zwei Leute mal in der gegnerischen Hälfte gestanden haben und wurde der Ball da grob hoch in die Richtung geschossen und die 1,95
genau.
Und die andere Mannschaft hat es genauso gemacht und deswegen hat niemand aufs Tor geschossen. Ja. So, dann ist das halt auch die Wahrheit. Ne? Und dann muss man es auch erzählen. Ja.
Alex, Wahnsinn. Ich fand, das war eine mega geile Podcast-Folge, komplett anders, als wir sie sonst haben. Vor allem als Gast mal ganz anders, weil wir hier sonst Fußballer irgendwie sitzen haben, die das aus der anderen Sicht erzählen und irgendwie aus ihrer Jugend erzählen, wie sie zum Fußballspielen gekommen sind. Deswegen für mich heute mega spannend, einfach diese Seite mal zu sehen. Ich denke, das wird auch für unsere ganzen Zuhörer genauso sein.
ZuhörerInnen.
Oh, ZuhörerInnen, genau. Und ich glaube mittlerweile...
Auch eine Sache, an der ich arbeite. Ja.
Eine der, glaube ich, mit längsten Folgen, die wir bisher aufgenommen haben. Über eine Stunde, Stunde 20.
Das hättet ihr ahnen können.
Die SD-Karte hast du drin.
Die SD-Karte ist drin, ja. Hatten wir auch schon. Wir haben, glaube ich, schon mal eine Folge gehabt. Da haben wir dreimal...
Ohne SD-Karte.
Und haben dreimal aufgenommen und dann so beim dritten Mal...
Das wäre jetzt meine dritte Geschichte, die ich über Christian Streich zu erzählen hätte. Das lassen wir weg. Thema Aufnahme und welche Tücken es dabei so gibt. Dann vielleicht, wenn ich mal wiederkommen darf.
Gerne. Da du ja in Hamburg wohnst, ist der Weg natürlich kurz. Und vielleicht sehen wir uns nochmal Mitte der Saison oder Ende der Saison, um nochmal ein kleines Fazit zum HSV zu machen.
Wenn der Trainerwechsel beim HSV wieder... Datenanalyse schlechthin.
Das wird so ein richtiger nerdiger Podcast.
Ja, das verspreche ich jetzt. Wenn ich im Laufe der Saison, lass es nicht nach Spieltag 3, wenn wir über den Kaderumbruch für den Aufstieg
und Trainerwechsel
machen, sondern irgendwann im Laufe der Saison, dann bringe ich ein paar Daten mit, dann kann ich auch vielleicht kriege ich so
eine Man kann
so
eine Weihnachtsfolge vielleicht mal machen, so nach 17 Spieltagen. Ist ja jetzt ab Mitte November jetzt vor anderthalb
Wochen eine
Pause wegen Katar-WM.
Ja, bist du in Katar?
Also gucken, vielleicht mache ich ein bisschen was für einen anderen Sender, weil ich das jetzt freiberuflich mache und vielleicht mache ich da ein bisschen was, aber das ist noch nicht raus. Und, okay. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht vor Ort bin.
Sag nochmal schnell, welche großen Projekte stehen jetzt bei dir an?
Jetzt steht erstmal an, in der Tennismannschaft vom UHC anzukommen.
Das möchte ich hören. Sehr gut, sehr gut.
Ich kann dir versprechen, Alkohol hilft ja immer.
Ja. Den Tipp hatte ich schon bekommen. Ja, und ich kann es definitiv bestätigen. Ich habe jetzt noch 2 Wochen Urlaubspause und dann geht es wieder rund mit erstem Spieltag. Wir haben davor noch ein bisschen was. Wir haben ja Michael Ballack als neuen Experten.
Ja.
Also Sidekick wäre jetzt, das würde ihm nicht gerecht werden. 1A-Sternchen, 1B-Sternchen von Sandro Wagner. Erster Spieltag sind wir ja direkt mit dem Auftaktspiel Frankfurt-Bayern, haben dann sowas wie Köln-Schalke, wird glaube ich auch geil, als Sonntagsspiel. Und dann ist erstmal viel Bundesliga angesagt. Der Podcast geht bei uns auch wieder los. Da sind wir jetzt gerade in den Planungen. Dann haben wir die Champions League, die ist ja auch super gerafft dieses Mal, ne? Darf man ja nicht vergessen, weil die auch erstmal ganz viele Spieltage
unterbekommen müssen.
Es wird echt durchgeprügelt. Also ich werde ist gut, dass ich jetzt ein bisschen Hamburg genieße, weil dann bis WM wird es wieder viel Reisen werden, was ja auch total schön ist. Aber das wird ganz viel jetzt erstmal sein, so in dem klassischen Rhythmus.
Ja. Und der Hausfrieden ist gewahrt im Hinblick darauf?
Es, man kennt sich schon lange und wusste, worauf man sich einlässt.
Es wurde mit offenen Karten gespielt, ja.
Alex, vielen Dank für deinen Besuch und wir freuen uns jetzt schon auf die nerdige Analyse-Folge
Und da
am besten vor der WM, weil während der WM muss er mit seinen Emotionen ja bei sich sein.
Geht schon los, geht schon los.
Nein. Ich bin gespannt, was Deutschland da abliefert.
In diesem Sinne, nur der HSV.
Nur der HSV.